hab mich in Tony Stark verliebt und dann, dann war ich hooked. Ich habe jetzt den Endgame-Trailer gesehen und als ich Tonys Schmerz gespürt habe, musste ich weinen. Wirklich, bei einem Trailer für einen Film,
das mir noch nicht. Ich spoiler dich jetzt mal, er wird nicht einsam in diesem Raumschiff sterben.
Was passiert im nächsten Film?
Ja, alle kommen zurück, ist doch klar. Die Frage ist nur, wie.
Und ich würde mir wirklich wünschen, dass wir Pepper Potts in der Rescue Armor sehen.
Was ich mir wünsche nach Iron Man 2 ist mehr Team-Ups von den Heldinnen.
Ich würde mir eigentlich wünschen, wir hätten jetzt so 2-3 Filme, die jetzt in diesem halben Universum spielen. Das heißt, also jetzt eben mal nicht so die große Revenge, sondern mal wirklich zu gucken, okay, was würde denn mit einem Universum eigentlich passieren, wo die Hälfte weg ist? Also es ging ihnen natürlich hier darum, in den allerersten Minuten klarzumachen, wir sind jetzt hier bei Game of Thrones Niveau angekommen, keiner ist mehr safe. Glaubt nicht, dass wir hier nicht komplett über Leichen gehen. Und das ziehen sie ja in der Tat zum Schluss auch durch, auch wenn wahrscheinlich nicht in der Zukunft.
It's time for the Tony to end.
Er muss sich für Spider-Man opfern.
Ja.
Alles andere ist ja
nicht schön.
Rejoice! Was ich wirklich ätzend finde, sind diese, wir lassen Superhelden mit Supervillains durch eine Stadt prügeln und alles geht kaputt. Mhm. Ich habe das so tausendmal gesehen. Es ist so unoriginell. Es ist so ultra boring.
Und damit herzlich willkommen zum Finale der Finale, zum Endgame-Crossover-Talk zwischen The Insider, die KulturpessimistInnen und dem Ralf Stockmann-Projekt. hier beim Day of the Podcast 2019. Ich begrüße zuerst unseren Gastgeber, den Max Snyder. Hallo.
Hallo, Christopher.
Zu seiner Linken sitzt die Rebecca.
Hallo.
Zu ihrer Linken sitzt der Erik.
Hallo, und ich frage mich, warum wir überhaupt hier noch sitzen. In dem Supercut wurde doch alles gesagt.
Ja, wir waren verdammt gut, oder?
Ja,
das dachte ich gerade auch so.
Erstaunlicherweise, ja.
Wie, soll ich euch nicht vorstellen, oder was?
Doch, doch.
Und unser Moderator Christopher
genau.
Am Technikpult.
Genau, und die Stimme aus dem Off, Ralf Stockmann.
Hallo.
Ja, wir haben uns hier zusammengefunden, um liebe Internetgemeinde, um das Ende einer Ära, oder ist es das Ende einer Ära, das werden wir wahrscheinlich auch noch besprechen, hier zu diskutieren. Es geht um auf jeden Fall mal das Ende von Phase 3 des Marvel Cinematic Universe, nämlich um den Film Avengers Endgame, der Anfang dieses Jahres in die Kinos weltweit kam. Und dort sind wir alle hingepilgert und haben vielleicht den Film auch danach nochmal gesehen und haben jetzt hier eine große Liste mit verschiedenen Themen. Und aufmerksame Hörerinnen und Hörer dieses Formates werden wahrscheinlich wissen, dass wir das schon öfters gemacht haben. Dass wir einerseits früher Star Wars Filme besprochen haben, was wir wahrscheinlich Ende dieses Jahres auch wieder tun werden. Und dass wir im Ende 2018 uns auf dem Kongress zusammengefunden haben und dort über alles, was vor Endgame kam, gesprochen haben. Und das ist jetzt sozusagen die Anschlussveranstaltung dazu. Der Rest, was wir davor besprochen haben, ist prüfungsrelevant.
Wird abgefragt.
Wird abgefragt, ist auf jeden Fall vorausgesetztes Wissen für die Besprechung, die wir jetzt hier abhalten werden. Und so, wenn ich unser Workflow hier, unsere Liste an möglichen Themen anschaue, dann wurde hier wahrscheinlich nicht ganz unbewusst ganz oben eine sehr zentrale Frage aufgeschrieben, nämlich, sind wir zufrieden?
Bevor wir die beantworten, ein Hinweis für alle, die das erste Mal so einen Talk von uns hören, gnadenlose Spoilern.
Genau. Also,
man muss es einmal gesagt haben.
Genau,
nicht nur von Endgame, sondern genau, auch alle anderen.
Der Film ist jetzt auch schon wie lange draußen, seit 2 Monaten.
Ja, aber man muss es einmal gesagt haben, jetzt sind wir fertig mit dem Thema.
Also, ihr solltet MCU und alles, was davor kam,
wir spoilern alles, haben, also auch Game of Thrones und Star Wars und alles andere.
Ja. Die Bibel.
Sind wir zufrieden?
Ja.
Wer antwortet zuerst? Max Snyder sagt ja.
Ja.
Du bist zufrieden?
Ja.
Kannst du noch 2, 3 Worte dazu sagen?
Nein.
Ja. Kann ich. Also beim zweiten Mal gucken, jetzt vor einiger Zeit, da, wie sage ich so nett, war's sehr gemein, gegen Ende des Films saß jemand da und hat Zwiebeln geschnitten und alle weinten. Also es hat mich emotional nochmal härter getroffen irgendwie. Und auch während des Films schon so hat einer am Tränenventil gedreht, hatte ich das Gefühl, so, weil man schon irgendwie wusste, ja, was auf einen zukommt. Und ich hatte ansonsten auch beim ersten Mal gucken, so den einen oder anderen Checklist, guter Fanservice-Moment, Situation oder so. Ja, das, tolle Szene, danke, weitermachen.
Tolle Szene, gerne wieder.
Genau.
Soll ich gleich weitermachen, weil ich links daneben sitze?
Mhm.
Also ich finde, man muss diese Frage zweiteilen. Die Frage, ob ich zufrieden bin, nehme ich in die Frage, finde ich, dass es ein gutes Season-Finale der Serie Marvel Cinematic Universe war und ob ich finde, dass es ein guter Film war. Tatsächlich würde ich, glaube ich, beide Fragen mit Ja beantworten, aber ich finde trotzdem die Trennung wirklich wichtig, weil ich für beides sehr unterschiedliche Argumente zu Rate ziehen würde. Also ich würde auf jeden Fall sagen, es ist ein gutes Season-Finale, weil da werden wir sicher im weiteren Verlauf der Sendung noch drüber sprechen. Ich finde, dass gerade manche so Fadenenden, die locker im MCU-Raum rumschwebten, sehr schön zusammengeführt wurden in diesem Film. Und das auch nicht unbedingt auf die Art und Weise, die ich als allererstes erwartet hätte, dass es so passiert bei diesem Film, obwohl wir, wie wir im Intro gehört haben, einiges ganz gut vorausgesehen haben. Ich finde aber auch, es war ein guter Film, unabhängig davon, dass es ein gutes Season-Finale war, weil ähnlich wie du, ich emotional wirklich sehr mitgerissen war von vielen Szenen, weil ich finde, dass sie einfach einen spannenden Film hingelegt haben, einen Film, bei dem erzählerisch ganz viel passiert, womit sie mich überrascht haben. Und ich bin nicht uneingeschränkt zufrieden, aber doch sehr, sehr doll. Und das ist eigentlich mehr, als ich erwartet habe, dass ich hier hinterher sitzen würde. Erik, ich gebe weiter.
Bei mir, ich sage mal so, hat die Antwort sehr geschwankt in der ersten Woche, nachdem der Film rausgekommen ist, von sehr, oder ich sag mal so, also ich habe den Film in der Mitternachts-PV geguckt und das ist halt, da waren alle noch doch sehr angespannt, also da war die Stimmung sehr angespannt. Ja, was wird das jetzt? Kriegen sie es hin? Kriegen sie den Stunt gepult? Und deswegen war danach, ob der Anspannung vielleicht davor, und zwar auch nicht wirklich Stimmung im Kinosaal aufgekommen bei dem ersten Schauen, war danach die Stimmung bei mir auch verhalten, weil ich hatte nach dem ersten Schauen so ein paar Probleme mit dem Film, gerade mit dem Mittelteil, wo ich dann auch gesagt habe, was ist das jetzt gewesen, war das jetzt Fanfiction, the Movie? Ich war nach dem ersten Schauen zum Beispiel nicht wirklich, da können wir dann auch nochmal genauer drüber diskutieren, zufrieden, welche Zeiten sie sich ausgewählt haben für die Zeitsprünge. Und dann bin ich eine Woche später nochmal reingegangen, also nochmal OV wieder, und aber mit also hier 4K-Projektion und alles mögliche, 4K-Laserprojektion, und da war die Stimmung komplett anders. Da ist der Kinosaal total mitgegangen, es wurde gejubelt in den entsprechenden Szenen, ja, es wurde geschrien auch und geweint in den entsprechenden Szenen, da war die Stimmung schon viel lockerer, und weil ich wusste, was kommt, konnte ich mich besser darauf einlassen. Also mir ging es eigentlich ähnlich wie Christopher nach Episode 7, dass ich erst nach dem zweiten Mal sagen konnte, ja, das war gelungen, ja, sie haben die Landung hinbekommen, nach dem zweiten Gucken haben sich schon einige Kritikpunkte von mir nach dem ersten Gucken abgemildert und ich konnte mit einem besseren, also mit einem anderen Auge drauf gucken. Ich habe immer noch ein paar Problempunkte, die der Film hat, gerade was so Fettshaming und so Geschichten angeht, aber da kommen wir später noch drauf.
Also, ich war auf jeden Fall nicht enttäuscht von dem Film. Er hat im Grunde das gemacht, was ich erwartet habe, dass er machen sollte, damit quasi jetzt dieses große Vorhaben MCU erstmal zufriedenstellend abgeschlossen werden kann. In der Detailausführung, klar, kann man sich da noch ein bisschen drüber streiten, ob das jetzt so gelungen war. Aber ich finde gerade, wenn man sagt, okay, die Geschichte von Iron Man und Captain America, was ja so die zentralen Figuren dieses ersten Großabschnittes waren, also ich weiß gar nicht, was jetzt der Überbegriff, es gibt halt die Phasen, was ist also die Epoche des MCUs, die Epoche 1 des MCUs.
Zeitalter.
Das Zeitalter, genau, das erste Zeitalter, das Zeitalter von Captain America und Iron Man, wo diese beiden Figuren zu einem Abschluss geführt wurden, der ihnen beiden würdig war. Und wo ich finde, dass sie es auch eine sehr schöne Umkehr der Ausgangssituation hatten. Also wir hatten Captain America, der sich für sein Land opfern wollte, der einfach aus der Gutheit seines Herzens die Welt in Ordnung bringen wollte und sie vom Bösen befreien wollte. Und er hat am Schluss quasi den Altersruhestand bekommen. Und wir hatten Tony Stark, der am Anfang ein Playboy war, der einfach nur das gute Leben genießen wollte, der sich am Schluss dann für alles geopfert hat und wirklich sein eigenes Paradies auf und das gute Leben, was er dann am Schluss hatte, aufgegeben hat, um sich quasi für den Rest oder die andere Hälfte der Menschheit zu opfern und natürlich ganz besonders für Peter Parker zu opfern, da kommen wir später nochmal drauf. Und ich finde, das ist quasi in den Worten von George Lucas, it's like poetry, it rhymes.
Und du, Ralf?
Ja, mich hat der Film sehr überrascht, weil wenn man nüchtern drauf schaut, er eigentlich ja schon, das hat ja auch unser Intro so ein bisschen gezeigt, eigentlich nahezu alle Erwartungen dann voll bestätigt hat. Also es gab jetzt gar nicht so die rasend großen Überraschungen, wenn man sich so die ganz großen Plotpoints quasi anguckt. Was diesem Film gelungen ist, als wirklich ersten Film vom MCU überhaupt, den ich gesehen habe, ist, ich habe geflennt wie ein Schoßhund. Ja, und
voll.
Das passiert mir schon durchaus, aber nicht so häufig. Und beim MCU hätte ich das bisher maximal nicht für möglich gehalten, obwohl ich mich auch häufig gut unterhalten fühlte. Aber auf einer emotionalen Ebene holt einen dieser Film doch ganz schön ab, muss ich sagen. Und dass sie das hinbekommen haben, auch diese Dreiteilung des Films fand ich spannend. Der dritte Akt hat mich dann völlig unerwartet getroffen. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie im Bereich Schlachten zu so etwas fähig sind. Darüber werden wir, denke ich, ja noch etwas länger auch noch reden. Mhm. Das war, fand ich, völlig ansatzlos und bisher eigentlich immer mein größter Kritikpunkt, war ja auch in dem Intro drin, ja, diese endlosen, alle Superhelden kämpfen gegeneinander durch Hochhäuser
geschickt. Genau, ich hatte echt noch überlegt, ob ich das noch austausche für die Szene, wo du dich drüber auslässt, über die Herr der Ringe-Armeen und dass sie den Punkt der Herr der Ringe-Armeen nicht kriegen, dass davor der müde König die Rede seines Lebens hält.
Genau, darüber wird zu sprechen sein, auf jeden Fall, das gelungen ist. Ich hatte ja schon was getwittert dazu. Nein, das hat mich alles sehr, sehr überrascht im Kino und von daher war ich also am Ende absolut zufrieden. Ich hätte das so in dieser Qualität, die ich dort gesehen habe, auf vielen Ebenen nicht für möglich gehalten. Es mag sein, dass es kein perfekter Film ist, aber innerhalb des MCUs wurde hier ein für mich völlig unerwartetes neues Plateau beschritten und das ist natürlich dann für so einen final abschließenden Teil natürlich das Beste, was man sich überhaupt nur wünschen kann.
Okay, ich glaube, dann haben wir schon mal ein ganz gutes Level für die fortschreitende Diskussion gesetzt.
Ich habe noch einen kleinen Punkt vielleicht, ja? wegen dem Namen. Und zwar, es wurde ja, also ich habe mir halt auch in der Zwischenzeit zwischen den Filmen viel so Gedanken gemacht, warum haben sie darum so rumgeeiert, das erst im Vorfeld immer Infinity War 1 und 2 zu nennen um dann sozusagen, nee, Infinity War, das handelt eine abgeschlossene Story ab und der Film danach ist danach was komplett anderes. Und jetzt, wenn man den Film gesehen hat, verstehe ich, warum sie es gemacht haben. Weil es ist halt kein Infinity War 2. Es ist komplett ein eigenes Biest, der Film. Gar nicht zu vergleichen mit dem ersten, mit Infinity
War. Ja, also ich würde auch eher denken, dass es so ein eher noch so ein grober Arbeitstitel war, und sich eigentlich nur sagen wollten, das große Finale wird ein Zweiteiler.
Ja, und ich glaube, sie wollten halt auch davon ablenken, dass alle schon gedacht haben, dass am Ende der Schnips entweder kommt oder er alle Steine zusammen haben wird. Mhm. Und dann kam es halt doch, und dann waren vielleicht doch noch ein paar Leute mehr überrascht, als hätten sie es von Anfang an so Part 1 und Part 2 gelassen.
Ja, zum Thema Erzähltechniken, also auch von quasi von Plotpoints ablenken, beziehungsweise von Plotpoints weggehen, die erwartet sind. Was für mich den Film besonders auszeichnet, ist die für auf jeden Fall Marvel sehr revolutionäre Erzähltechnik, dass wir einerseits am Anfang diesen Red Herring haben, mit der Geschichte, dass sie jetzt halt Thanos tatsächlich aufspüren und ihm den Kopf abschlagen und es ist trotzdem nichts gewonnen. Also quasi diesen Tiefpunkt, also was, wo man bei einer klassischen Dreieckstruktur hat, das ist jetzt halt quasi irgendwie der Mittelteil das Ende vom zweiten Akt. Die Helden sind auf ihrem Tiefpunkt angelangt. Und ab da geht's wieder aufwärts, aber das ist ja im Grunde fast irgendwie die Mitte nur vom ersten Akt diesen Filmes, die das jetzt in der kompletten Aktstruktur vom MCU reinpasst, will ich gar nicht drüber nachdenken. Und dann diesen krassen Zeitsprung, also wo ich nie im Leben damit gerechnet hätte, dass sie das wirklich durchziehen und auch nicht wieder wegwischen. Also das wirklich als Faktum dieser Welt beibehalten. Es gab 5 Jahre, wo die Hälfte der kompletten Existenz aller denkenden Wesen und generell aller Wesen nicht vorhanden war. Und 5 Jahre ist eine verdammt lange Zeit, wenn man überlegt, wo wir vor 5 Jahren, was wir in den letzten 5 Jahren alles gemacht haben. Wo ich tatsächlich beim zweiten Sichten diese Grief-Szene sehr spannend fand, diese Selbsthilfegruppe mit Captain America, wo ich auch wahnsinnige Lust bekommen habe, tatsächlich mal die Serie The Leftovers zu sehen. Kleine Seitangente hier, The Leftovers ist eine Serie von Damon Lindelof, der hat auch, glaube ich, Lost mit verbrochen hat, wo es tatsächlich darum geht, dass irgendwie, glaube ich, ein Drittel oder so der Menschheit auf einmal verschwindet und damit dann der Rest der Menschheit umgehen muss. Also im Grunde gleiche Thematik, nur ohne Superhelden. Weil ich genau diese Thematik super spannend fand. Da haben sie mir tatsächlich so ein bisschen zu wenig draus gemacht in der Realwelt, also die Figuren wurden ja doch so sehr stark von diesem Effekt beeinflusst.
Ja, ich würde sehr gerne noch am liebsten eine Serie sehen, die auf diesen 5 Jahren spielt, die irgendwie darauf eingeht oder sagen wir mal in der ersten Staffel auf diese 5-Jahres-Spanne eingeht und dann in der zweiten Staffel quasi dann nach Endgame weiterspielt und dann zeigt, wie jetzt alle damit umgehen, dass nach 5 Jahren der Zustand von vor 5 Jahren quasi wiederhergestellt ist.
Vor allem, das führt ja zu komplett neuen Problemen. Irgendwie, es kann sein, dein Partner verschwindet und nach 5 Jahren sagst du, okay, ich muss mal drüber wegkommen und gehst eine neue Beziehung ein und auf einmal steht er wieder vor der Tür. Ja, das hätte Scott Lang genauso passieren können, irgendwie, wenn er nicht schon von seiner Frau geschieden worden wäre. Stell dir mal vor, wie komplett anders die Geschichte von Scott Lang verlaufen wäre, wenn er noch seine Frau, also wenn er mit der noch verheiratet wäre und die auf einmal dann diesen neuen Freund-Typen, den wir schon aus den anderen Filmen kennen, geheiratet hätte, weil sie halt gedacht hat, dass Scott Lang einfach verschwunden ist. Also solche Sachen, also da gibt's ja quasi zweimal dieses Problem. Einmal, wenn sie weg sind und einmal, wenn sie nach 5 Jahren wieder auftauchen.
Ja.
Und das ist halt eine wahnsinnig interessante Konstellation, weil das halt auch nicht nur eine bestimmte Gruppe betrifft, sondern wirklich jede Person auf der Erde.
Also was ich interessant finde, ist halt das mit dem, dass der Film es geschafft hat, so erwartbar zu sein, aber in den Details total nicht erwartbar. Also gerade in den Trailer-Analysen wurde total viel schon gesagt. Also das, was wir hier sehen, das wird nicht weiter über die ersten 15 Minuten bis 20 Minuten des Films sein. Und das wird der erste Versuch sein, das umzudrehen. Und das war es ja auch. Aber der Punkt, woran und warum es und wie es gescheitert ist, das ist zum Beispiel eins der Details, die so total überraschend kam. Und ich hätte auch nie, hätte Thanos nie zugetraut, so clever zu sein, irgendwie zu sagen, ja, ich habe jetzt hier diese echt mächtigen Steine und jetzt nachdem mein Ziel erfüllt ist, bieten die eigentlich nicht mehr als irgendwie Verlockung. Deswegen muss ich die jetzt nutzen, um sie zu zerstören. Das ist,
er hat
brillant geschrieben.
Er hat auch vor allem genau richtig vorausgeahnt, dass die Steine das einzige Werkzeug sind, um das, was er getan hat, rückgängig zu machen. Ja. Und damit er quasi sein Plan wirklich vollends umgesetzt ist, muss er die Steine zerstören.
Ganz kurzen Einschub nochmal zu dem 5 Jahren und the Leftovers. Wenn man an solchen prinzipiellen Setups interessiert ist, was ein unbedingter Schaubefehl ist, ist The Returned von 2012 aus Frankreich allerdings. Ah, also bloß nicht das amerikanische Remake, sondern das französische Original. Das habe ich, glaube ich, wirklich französisch mit deutschen Untertiteln gesehen.
Also irgendwie kein Französisch. Le Revenant oder so.
Ja, genau.
Das lief hier damals, glaube ich, bei Watch Ever.
Oh ja, stimmt,
das ist war so eine wirklich ganz fantastisch. Und die Musik alleine und der ganze Style und sowas. Also ja, das stimmt. Ist richtig völlig zu Unrecht. Obwohl, also es hat schon für ziemliches Hallo gesorgt damals. Also nicht so, dass das jetzt völlig Insider-Wissen wäre, aber da wird sowas genau durchdekliniert. Leute kommen plötzlich zurück, die seit Jahren tot waren und tun so, als ob nichts geschehen wäre. Das ist schon sehr cool. Okay, Entschuldigung für den Einschub.
Ist ja vollkommen richtig. Ich finde, wenn wir uns das angucken, was uns dann doch erzählt, also die 5 Jahre werden uns ja nicht erzählt, was ich irgendwie einen genialen Schachzug finde, auch wenn ich super spannend fände, was da passiert. Aber in der Zeit direkt danach finde ich auch spannend zu sehen, dass wir ja sehr unterschiedliche Arten vom Umgang mit Trauer erleben bei den Leuten, die noch da sind. Also Natascha, die verzweifelt nach einer Aufgabe sucht und irgendeinem Weg irgendwie das Ganze wieder hinzukriegen und die sagt, ich kann nicht aufhören, weil wenn ich aufhöre, dann sucht niemand mehr, so nach dem Motto. Also die da wirklich verbohrt ist. Also das ist ja so ein typischer Umgang mit Trauer irgendwie. Ja. Und wir sind jetzt 5 Jahre danach sozusagen. Und irgendwie Cap, der versucht, was Produktives draus zu machen, indem er irgendwie ganz seine Art irgendwie andere Leute versucht, da rauszuhelfen und auch feststellt, es klappt nicht so richtig, aber er kann halt nichts anderes tun.
Genau, weil er ja auch schon dieses Problem Verlust. Hatte, sozusagen Verlust von Menschen, die er unwiederbringlich verloren hat und damit umgehen musste. Ja.
Genau, der eine der beiden Super Cardin Brothers hat auch die Theorie aufgestellt, dass die 5 Main Avengers die 5 Stadien der Trauer quasi.
Und wer ist
quasi verabbilden. Also zum Beispiel Hulk ist zum Beispiel dieser Status der Verhandlung. Dass man versucht, das zu verhandeln, weil er ist ja mit sich selbst in Verhandlung. Er denkt zwar, er hat sie überwunden, aber eigentlich ist er noch mit sich selbst, also Bruce Banner mit Hulk noch in der Verhandlung. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt schon die final ausgeformte Form von Professor Hulk wirklich sehen, sondern dass das so ein Prototyp ist. Wie die erste Form von Garnet, die sich da formt. Das wird sich noch, mal mehr in sich festigen.
Und dann ist, ich...
Natascha ist die Phase ist nicht akzeptieren wollen. Ja.
Also Denial.
Ja.
Wer ist denn Anger?
Hawkeye ist
Anger. Hawkeye ist Anger.
/ Ronin.
Ja, dann wir haben also Denial, Anger, Verhandeln.
Ist Hulk.
Depression ist Natascha. Und
Natascha ist ja schon Denial.
Ja. Und dann, also wir sind eins, Tony ist Acceptance.
Auf jeden Fall.
Ja, Tony ist Acceptance. Ich hätte gesagt, Tony ist Denial, weil es vor sich selber nicht wahrhaben will.
Okay, das stimmt, das könnte man auch sagen.
Und Captain America ist Acceptance, weil der...
Also ich glaube, das geht nicht so ganz auf.
Ja,
schwierig. Aber die fünf Trauerphasen von Kübler-Ross sind ja auch mittlerweile kritisch hinterfragt, dass sie nicht auch immer so stattfinden müssen.
Aber nichtsdestotrotz erleben wir sehr unterschiedlichen Umgang mit Trauer. Und das finde ich eigentlich gut gemacht, so.
Und ich finde, Tony ist auf einer Seite in Denial, auf der anderen Seite, wo ich sagen müsste, also da kommen wir gleich noch beim Zeitreiseplot drauf, aber ich finde dieses Zeitreise-Ding, das ist so ein bisschen wie der Stein der Weisen, Zeitreise kann nur der erfinden, der es auf keinen Fall benutzen will. Und das ist halt in dem Fall Tony, der eine der wenigen ist in dieser Welt, der tatsächlich Zeitreise benutzen will, und das quasi erst komplett ablehnt und dann halt erst, als er an Peter Parker erinnert wird, diesen Sprung macht und sagt, okay, ich muss jetzt hier.
Sie haben es wirklich geschafft, mir diesen arroganten Tony-Arsch in dem letzten Film nochmal echt sympathisch zu machen.
Naja, gibt es einem kleinen Kind an die Hand, wird einfach jeder sympathisch.
Ja.
Nee, aber ganz im Ernst, hättet ihr erwartet, dass Tony dieser Part im Trauern sein wird? Ich nicht. Also ich habe nicht erwartet, und ich wirklich, ich beschäftige mich viel mit Tony Stark. Wirklich. Und ich hätte erwartet, dass er mit all seinen Traumata und Triggern und so, die er eh schon mit sich rumträgt, dass er so damit umgehen wird, dass er so eine Festigkeit in seiner Beziehung mit Pepper findet, in der Rolle als Vater, dass er wirklich in solchen anderen Rollen, in denen es nicht nur darum geht, sich selbst zu beweisen die ganze Zeit, worum es ihm ja sonst sein halbes Leben immer geht, dass er es schafft, darin eine Erfüllung zu finden in dieser Zeit.
Ich möchte dazu eine kritische Anmerkung machen. Du hast ja schon beim zweiten Sehen vollkommen richtig festgestellt, Morgan hat keine Szene mit Pepper Potts gemeinsam, bis auf die Beerdigung. Mhm. Und ich finde,
ist euch das aufgefallen, den anderen?
Also, dass Pepper Potts nie als Mutter wirklich auftritt.
Ja.
Sondern sie ist immer nur die Frau von Tony Stark. Und ich finde, selbst das ist sie nicht wirklich. Sie sitzt da, sie ist mehr wie die Mitbewohnerin von Tony Stark. Sie sitzt da halt so rum und er erzählt ihr so, ich habe Zeitreise erfunden. Und sie so, na ja, dann musst du jetzt wohl Zeitreisen, ich weiß auch nicht. Ja. Ich mach mal hier Kompost oder so. Aber ich finde, Pepper Potts ist eine der schlecht behandelsten Figuren vom MCU.
Ja.
Weil das ist eigentlich die hätte eine viel bessere Rolle verdient. Ich weiß nicht, woran das gelegen hat, dass sie selbst jetzt in diesem Film ihr nicht eine größere Rolle, obwohl das so einfach wäre, eine größere Rolle in diesem Film zu geben, zuteil wurde.
Aber im Finale hat sie schon noch geregelt.
Sie darf im Finale einmal den Iron Man Anzug anziehen, aber das war es auch.
Ihren eigenen.
Ja, ihren eigenen, also den, aber das hätte man auch schon seit Iron Man 2 machen können, ganz ehrlich. Also ich finde halt, die Misshandlung des Drehbuchs von Pepper Potts, das hat mich am meisten aufgeregt.
Okay, dann machen wir jetzt aber auch gleich den größeren Rahmen sozusagen auf. Noch ein bisschen weg von den beiden Einzelfiguren Tony und Pepper, hin zu Vaterschaft im Allgemeinen und Mutterschaft im Allgemeinen. Also ich bin nach dem ersten Mal aus diesem Film rausgegangen und hatte das Gefühl, es ist ein Film über Väter. Ich weiß nicht, wie euch das geht.
Wie sieht das denn der Vater in der Runde?
Ist mir in der Tat nicht so aufgefallen. Das habe ich unter all den Tränen, glaube ich, schon nicht mehr.
Nee, und ich finde das im Prinzip gut. Aber gleichzeitig finde ich es problematisch, dass wir im MCU noch keine Superheldin haben, die Mutter sein darf gleichzeitig.
Aber wie viele Väter haben wir denn? Also wir haben Hawkeye, wir haben im Prinzip Thanos, ja gut, wir haben Tony, aber ansonsten...
Scott. Also Ant-Man.
Stimmt, ja. Scott, ja.
Wir haben Tony quasi als doppelten Vater, also einmal für Morgan und einmal für Peter Parker. Also
und auf anderer Seite auch noch als eine Figur mit Vaterkomplex.
Ja, also der von, stimmt, der genau, der auf seinen Vater. Eigenen Vater trifft und da nochmal Sachen umhandelt.
Übrigens alles sehr schön. Das war aber auch irgendwie, ja. Also Entschuldigung, dass ich springe, aber es geht ja um Vaterfiguren.
Ja.
Der ganze Plot, Tony und sein Vater, das war doch auch völlig MCU-unlike, oder? Das hätte ich mir jetzt so in keinem anderen Film vorstellen können, das
MCU. Wobei
MCUs.
Der mir beim ersten Gucken echt das meiste Augenrollen mitgemacht hat.
Wirklich?
Von wegen, jetzt ist es aber total Fanservice hier.
Also das war ja nicht so irgendwie, dass man sagt, jetzt ist hier der alte Stark. Erinnert ihr euch noch, der hier das Schild von Captain America? Das war doch eher so, okay, das ist eine awkward Situation. Tony trifft jetzt hier auf seinen Vater, aber dafür mal nicht verraten, dass er sein Sohn ist.
Was sie ja an diesen ganzen Zeitreise-Dingen gemacht haben, ist quasi zu zeigen, okay, das ist, also bei jedem Charakter zu zeigen, okay, das ist der Trouble, der jetzt dadurch entsteht, dass diese Figur diese Zeitreise an diesen Punkt macht und quasi auf ein Problem trifft, das jetzt wirklich auf ihn auch gemünzt ist, sozusagen. Ja. Ne? Also.
Und ich finde aber so schön, dass es am Ende gar nicht so sehr ein Problem ist, sondern, also du hast gesagt,
Tony,
es ist eine awkward Situation, ist es auf jeden Fall. Tony weiß überhaupt nicht, was er tun soll. Das liegt ihm ganz fern, nicht zu wissen, was er tun soll. Das überfordert ihn endlos, nicht zu wissen, was er tun soll. Aber es macht es so sincere, so ehrlich, irgendwie diesen Moment, in dem er auf diesen Vater trifft und irgendwie versucht, aus dem rauszulocken, Worte darüber, dass er sich freut darüber, ein Kind zu kriegen und so, weil er genau weiß, ich brauche jetzt für meinen Seelenheil, dass der das irgendwie sagt und so. Also das ist wunderschön.
Ja, und wahrscheinlich auch hat er sicherlich auch so ein bisschen die Angst, dass sein Vater ihn erkennt, sozusagen.
Es gibt aber doch eine Mutterszene, die ich herausgreifen muss. Aber es ist halt auch nur die eine, leider, in dem Film. Und die mir halt beim ersten Mal schauen genauso ein Augenrollen gemacht hat. Und das ist halt die Thor-Freier-Szene.
Meinst du den letzten Satz?
Den Dialog mit, den generell den Dialog mit seiner Mutter. Und dass sie erkennt, dass er ja, und nee, ich fand das wirklich zu Fanservice-y.
Nein, ich fand ich, also bis auf den letzten Satz, mit ist doch mal auch ein Salat.
Eat
your salads, hast du gesagt.
Ich glaube, das ist,
eat your vegetables.
Ich glaube, bei Thor ist das halt so ein es ist ganz lustig, es ist ein Gottes-Tod-Problem, aber er ist selbst der Gott, also er verfällt halt in so eine total nihilistische Haltung nach dem Motto, okay, ich habe die ganze Zeit geglaubt, ich habe die ganze Zeit an Gott geglaubt, und der Gott war ich. Also ich habe die ganze Zeit an mich geglaubt, dass ich allmächtig bin und allgut und das alles schon richten kann mit meinem großen Hammer und meiner großen Axt. Und wurde jetzt ziemlich hart in meine Schranken verwiesen. Und wenn ich das nicht kann, wer soll es denn sonst können? Und das Einzige, was wir machen können, ist in Trauer und Depression verfallen. Also ich weiß nicht, auf welchen Philosophen das da zurückgeht. Hätte ich doch besser beim Philosophiestudium aufpassen müssen. Aber es ist halt dann diese Erkenntnis so, Gott ist tot und wir haben ihn getötet und ja, es hat alles keinen Sinn mehr. Und er muss dann quasi erst von seiner Mutter so ein bisschen darauf besinnt werden, dass er ja immer noch Möglichkeiten hat und auch jetzt quasi sich von seinen Fesseln befreit und von diesem Nihilismus wieder in geordnete Bahnen gelenkt
wird. Ich finde, ja, Thor macht eine mit die krasseste Entwicklung über seine letzten drei Filme durch und mit einer der nachvollziehbarsten, finde ich, für mich.
Also, ja, weil es eine Coming-of-Age-Geschichte
also
ist.
Also er ist einfach der geschworene Beschützer seines Volkes und dann wird ihm erstmal die Heimat weggenommen, dann versucht er sich noch zu retten in der Ausdruck, ja, Asgard ist the people. Dann werden ihm die People weggenommen und dann versucht er noch irgendwie das zu richten, indem er jetzt den großen Bösen dann abschlachtet und selbst das bringt ihn nicht weiter. Und ja,
er hat einen sehr
schlüssigen Arc über die Filme und wo er hingeht.
Ja, und ich finde auch, wo wir gerade bei Thor sind und du hattest ja schon das Fatshaming-Problem angesprochen.
Oh ja.
Oh, ich finde das gar nicht so schlimm tatsächlich, weil es ist nicht dieser Witz von wegen, aha, Thor ist jetzt fett geworden, weil er nur noch Overwatch spielt.
Nee, das gar nicht.
Und er ist ja da nicht so, okay, und jetzt geht's wieder los und jetzt bin ich auf einmal wieder dünn durch meine Tormagie, sondern er bleibt die ganze Zeit über in dieser Körperform.
Bis zum very end, wo er zu Valkyrie sagt, ich muss jetzt hier weiter
Er kämpft ja auch in dieser Körperform. Und es ist ja nicht von wegen, aha, nur weil er fett ist, kann er jetzt nicht mehr kämpfen, sondern er ist immer noch Thor und er kann immer noch Blitze schleudern.
Ja, aber er kriegt schon so Sprüche an den Kopf geknallt.
Das stimmt.
Ja,
Sprüche kriegt er.
Das ist so zum Teil so dieser, haha, guck mal, der dicke.
Ja, aber es ist ja auch teilweise so dieser schluffi Dude-Pro. Also Tony nennt ihn ja hier Big Lebowski. Und das ist ja mehr
er
so.
Er sieht auch so aus, ja, einfach.
Eins zu eins.
Ja, weil er einfach aussieht wie der Big
mit
Lebowski.
Mit den Haaren und so.
Und das
Bademantel.
Ist
das, was er da anhört, ja. Das ist der Punkt, warum das auch bei mir mit dem Bodyshaming, wo ich selber auch jetzt mittlerweile betroffen wäre, das hat mich überhaupt nicht getriggert, eben weil ich das von vorne bis hinten eigentlich als eine knietiefe Verbeugung vor Big Lebowski interpretiert habe, weil es also vom ganzen Look and Feel her so darauf angelegt ist. Und wenn man den Film halt kennt und schätzt und liebt und dann...
Ein Positives konnte ich dem Ganzen ja sehr abgewinnen, und zwar ist das, wie sehr viel mehr cosplayable Thor jetzt einfach ist. Du musst einfach irgendeinen Typ auf so einem Metal-Festival hernehmen mit langen Haaren und Bart. Und wenn es nicht blond ist, kann man es den färben und noch die Sonnenbrille auf und schon ist der Thor da.
Mhm.
Ja, und ich finde auch quasi dieses, er musste sich halt erst von seiner Beschützerrolle lösen, also auch so dieses Patriarchale ablegen, was ihm ja quasi auch in die Wiege gelegt wurde, also er immer so, ja, ich bin jetzt hier der nächste Herrscher über Asgard und das ist ja meine Rolle, weil ich ja auch hier der männliche Nachfahre bin, und er musste das erst lösen und gibt das an eine schwarze Frau ab und sagt, hey, ich bin vielleicht nicht der Richtige, aber du bist viel besser und mach du das doch mal. Und ich gehe hier auch weg und lass dich mal hier Asgard beherrschen. Und das
so geil.
New Asgard.
So geil.
Genau, New Asgard.
Oh, Gänsehaut.
Und auch quasi diese, also er legt da seinen Narzissmus in Teilen ab und auch sein, also er, wie nennt man das im Deutschen so, er humbelt sich selbst, er macht sich selbst kleiner. Er steigt halt von seinem hohen und metaphorischen Ross ab und erkennt, für was er eigentlich wirklich gemacht ist, und er gesteht sich auch selbst ein, dass er halt einfach kein Herrschertyp ist und lieber mit Star-Lord und den Asgardians of the Galaxy durch das Universum reist, ein Abenteuer erlebt, und dass es auch gut ist und dass es auch nichts Verwerfliches ist und dass er das auch mit dem Pummelbauch machen kann.
Ich finde das auch insgesamt eine interessante Metapher, so von wo ich noch nicht so richtig sicher bin, wofür das entstehen könnte, mit dem, dass die Asen jetzt ja nicht mehr irgendwo in Asgard leben, sondern darauf zeigbar auf der Erde. Das muss irgendwas mit Entgöttlichung oder Entmystifizierung zu tun haben. Irgendwie sowas muss da drin stecken.
Vom Mythos zum Logos.
Ich meine, das spiegelt ja Thors Entwicklung.
Ja,
er spiegelt auch die gesamte Entwicklung des MCUs. Also in Thor 1 war Asgard halt diese Stadt im Himmel, und bei Thor 3 war es dann einfach irgendeine Weltraum-City, die zerstört wurde, und dann fliegen sie mit dem Raumschiff rum.
Bei euch ist es Wissenschaft. Bei euch ist es Magie. Bei uns ist es Wissenschaft. Und hier ist es wohl, wo sich die beiden treffen.
Ich fand das damals auch ein ziemlich cheesiger Satz, aber das ist...
Deswegen habe ich ihn nochmal gebracht.
In welchem Film war das?
Thor 1.
Thor 1.
Wenn wir...
Kann ich noch kurz einen kleinen Zeitstep machen? Ich hab nämlich noch eine Frage an euch, wie ihr das eigentlich seht, und zwar mit Szenen in Trailern. Ich habe da mal so die Meinung gehört, ja, Trailer gehören, Stand 2000, das war noch 2018, zur Movie-Going Experience. Und deswegen kann man auch Szenen im Trailer machen, die im Film gar nicht mehr vorkommen oder irgendwie den Einstieg verkürzen. Wie seht ihr das? Würdet ihr das ähnlich sehen oder seht ihr das problematisch, dass zum Beispiel die Szene mit dem Klicker nicht im Film überhaupt nochmal vorkommt?
Welcher Klicker?
Die im Post-Credit von
von Captain Marvel ist und
nee, von
ach, du meinst
Endgame, von Infinity War, oder?
Ja, dem Pager. Und auch, wie sie da ankommt und fragt, wo ist Fury? Das taucht ja.
Ja, stimmt.
Das sind einige Szenen.
Aber es taucht ja in den Filmen auf, halt in den Post-Credit-Scenes.
Ja, es taucht zwar in der Post-Credit-Scene vom Film auf und im Trailer ein paar Szenen, aber der zeitliche Zusammenhang im Film wurde halt, also in Endgame wurde ja schon gerafft, also da hat man zwar dann im Kopf,
ja, ich finde das, ja, das nicht
sind
so relevant.
Die, das sind die Szenen, die müssten jetzt kommen, die da im Trailer sind, die haben sie jetzt aber rausgelassen.
Ich finde das nicht so relevant. Es wurde ja in der Post-Credit-Scene von Captain Marvel etabliert, dass sie da jetzt auch im Endgame-Teil da sein wird. Und das ist völlig legitim. Ich meine, der Endcredit von Iron Man 1 hat das gesamte MCU gelauncht.
Ja.
Von dem her kann man das auch machen.
Ich dachte, du sagst jetzt gespoilert.
Aber eigentlich muss man da halt schon Captain Marvel gesehen haben, um das.
Na klar, natürlich, das ist.
So funktioniert das MCU.
That's how shit works. Alles ist prüfungsrelevant, sag ich doch.
Also ich bin da auch relativ leidenschaftslos.
Um sich das zusammen zu puzzeln zu können, dass sie erst auf die Erde kommt, um dann zu erfahren, ja, da draußen hängt irgendwo Tony rum, holt ihn mal zurück.
Glaubt ihr ernsthaft, also, dass es Leute gibt, die sich Endgame angesehen haben, aber nie Captain Marvel gesehen haben?
Glaube ich ernsthaft, dass es da so Man-Babys draußen gibt, die,
ja, aber die sind auch egal, die zählen auch nicht. Das sind auch keine richtigen, ich wollte gerade sagen.
Für die haben die Russos den Film nicht gemacht.
Sondern für mich.
Ralf wollte was sagen.
Ja, bei der Konstellation würde ich gerne noch mal kurz bleiben, nämlich die Einstiegssequenz mit Tony allein, fast allein im All, der dann überraschenderweise doch mit nicht stirbt.
Habe ich schon das erste Mal geweint, übrigens.
Echt, oh Gott, oh Gott.
Und ja, so war mein Filmerlebnis. Da habe ich schon geweint.
Aber du hast doch da schon
jetzt
im Trailer geweint.
Ralf reden.
Also meiner Meinung nach in der Tat die problematischste Szene-Sequenz irgendwie des ganzen Films, wie dieser Einstieg, den habe ich überhaupt nicht kapiert. Ja, wie kommt der da jetzt hin? Was machen die da? Wo ist ihr Problem? Warum brauchen Raumschiffe plötzlich Sprit? Das war bisher nie ein Thema. Ja. Ist so ein bisschen wie Star Wars 8, ja. Damit dann zusammen dann auch der Plot mit, okay, dann kommt Captain Marvel und rettet sie, ja, okay. Und dann, wie sie legitimiert, dass sie noch nie irgendwo in einem bisherigen MCU-Film dann eingegriffen hat. Ja? Nach dem Motto, naja, die Welt, das Universum ist groß und viele andere Planeten brauchten meine Hilfe viel dringender und hey, was ist hier schon, eure bisherigen Invasionen und so, ist alles Kindergarten dagegen. Ja. Hat euch das überzeugt? Also mich nicht.
Sie hat halt den Kreis-Kree War gekämpft.
Also was
den Kreis-Kree War irgendwie versucht.
Ja, was mir ein bisschen gefehlt hat, dass man tatsächlich sieht, was sie eigentlich zwischendurch gemacht hat, so bis sie ja, in der Schlacht
noch
auch
in den
auftaucht.
Captain Marvel
ja, genau. Aber also tatsächlich, also ich fand diesen Spruch sehr schön von ihr und ja, und die anderen Planeten oder nicht jeder Planet hat so Leute wie euch leider. So, das fand ich noch ganz schön und ja.
Was, ganz kurz, da habe ich eine große Megatheorie dazu.
Hot Take Time.
Genau, Hot Take Time. Läutet die Glocke.
Ding, ding.
Es gibt ja, also euch ist ja wahrscheinlich bekannt, die Truppe des Chosen Ones. Und
Neo.
Genau, ich glaube, es gibt im MCU nicht The Chosen Ones, sondern The Chosen Planet. Nämlich, dass die Erde eine Sonderrolle im Universum einnimmt, weil dort überdurchschnittlich viele Superhelden sich konzentrieren. Das wird auch
und
immer
Heldinnen.
Und Heldinnen konzentrieren. Das wird auch immer in den Comics und glaube ich, in der Agents of S.H.I.E.L.D. Serie auch angesprochen, so, dass dann Aliens kommen und sagen, ja, auf der Erde passiert immer ganz, ganz schön viel komischer Shit. Und deswegen ist halt die Erde besonders.
Wir wissen ja auch warum.
Erzähl.
Das habe ich neulich irgendwo gelesen und es war, glaube ich, eine offizielle Quelle, weil eben dieser Komet da in Afrika runtergegangen ist.
Also der Vibranium-Komet.
Ja, ganz genau, weil das halt irgendwie doch ultra selten ist in der Galaxie, dieses Metall überhaupt oder dieser Stoff und dass er seitdem also quasi die entsprechenden Mutationen quer auf der Erde so befeuert und darum gibt es so viel Mutationspotenzial.
Aber Iron Man ist
ja
keine Mutation.
Ja, der war der Erste, aber einer ist ja jetzt erstmal noch kein überdurchschnittliches Auftreten.
Und was ist mit Captain America? Ja. Der wurde ja auch gebaut.
Ja, aber ist der Einzige, bei dem es geklappt hat.
Ja, okay, gut. Ja,
ich und ne, wer weiß, wo diese ganzen
Bucky
Substanzen...
Wurde auch gebaut.
dann nicht auch wieder daraus abgeleitet sind. Also ich sag nur, das war so irgendwie eine Erklärung, die ich neulich irgendwo gelesen hatte. Und so,
ja, aber das
kam aus einer halboffiziellen Quelle, warum in der Tat
die Erde sehr schwarz ist. Ich würde auch gerne was sagen.
Also ganz kurz noch auf die Theorie von Ralf einzugehen, das passt ganz gut mit dem, was sie in Agents of S.H.I.E.L.D. ja erzählen, mit diesen Kristallen, die, wenn du mit denen, wenn die zerfallen und du mit dieser Wolke in Berührung kommst, dann wirst du entweder zu Stein und zerfällst, oder du bist der Auserwählte.
Aber nee. Das ist nochmal, das ist ein ganz anderes Fass, das ist ein ganz anderes Buch, das ist ein ganz anderes Lagerhaus. Ich will auch, es geht auch gar nicht darum, wie das jetzt erklärt wird, dass die Erde so besonders ist. Was ich einfach herausstellen wollte, dass das halt besonders ist, dass wir halt nicht The Chosen One haben, sondern einfach, dass ein ganzer Planet auserwählt ist, den Kampf gegen einen intergalaktischen Bösewichten anzuführen. Und dass das halt storytechnisch spannend ist, dass sie halt, dass es halt so zustande gekommen ist. Wie das jetzt genau erklärt ist, mit Kometen oder mit Alien oder was weiß ich, das ist erstmal zweitrangig. Mir geht's halt allein um diese neu entstandene Trope des Chosen Planets.
Und um nochmal auf Ralfs Ausgangsfrage zurückzukommen, ich weiß tatsächlich nicht, ob mich diese Erklärung zu 100% überzeugt. Auf jeden Fall gefällt es mir nicht, weil ich doch, also wenn ich Kritik an diesem Film äußern will, dann, dass es mir viel zu wenig Captain Marvel war. Also ja. ich hätte, also natürlich ist es auch eine gebrochene Erwartung. Die Post-Credit-Scenes der letzten beiden Filme haben mir das Geschenk ausgebreitet, Captain Marvel wird jetzt die Welt retten. Und das ist halt, also natürlich hat sie dann im Endkampf entscheidend mit eingegriffen, aber dass sie halt so lange dann tatsächlich nicht dabei war und quasi beim ganzen zweiten Akt keine Rolle gespielt hat, fand ich also schade. Und deshalb erscheint mir die Erklärung, die sie am Anfang doch ein bisschen wie eine Ausrede oder sowas, weil sie halt wissen, Captain Marvel ist schon eine powerful weapon und wir müssen jetzt einen Grund finden, warum sie hier nicht die ganze Zeit ist.
Ja, also die Krux an dem Ganzen ist ja, dass sie, warum auch immer, sich dazu entschieden haben, dass Brie Larson ihre Captain Marvel-Szenen für Endgame vor dem Captain Marvel-Film gedreht hat. Und sie überhaupt gar nicht wussten, was im Captain Marvel-Film passiert.
Aha.
Ist das so?
Ja.
Ja, aber, und sie wussten dann auch nicht, wie gut er ankommt.
Sie hatten ja doch drüber gesprochen, was in dem Film passieren wird.
Sie hatten ihn doch eher schon so unter ferner Liefen abgerechnet, oder? So inoffiziell. Und waren dann überrascht, dass er so gut angekommen ist.
Nee, ich glaube einfach, wahrscheinlich ist das so ein riesiger Planungsvogel gewesen, dass das irgendwie Sinn gemacht hat für Disney, das vorher abzudrehen und dann erst den Captain Marvel Film zu drehen. Wahrscheinlich war das Drehbuch für den Captain Marvel Film noch gar nicht fertig, als sie das fertig gedreht haben für Infinity, für Endgame. Es ist halt einfach schade, dass eine Superheldin, die uns zwei Wochen vorher gefühlt als der heiße Shit verkauft wurde.
Als Schlüsselelement.
Genau, der Casus Knacktus des ganzen MCUs verkauft wurde, wo uns demonstriert wurde, okay, die geht einfach durch Schiffe durch und dann explodieren die im Weltraum.
Vielleicht.
Und da, wo man dann auch gemerkt hat, naja, das ist so ein bisschen, die können wir jetzt überall einsetzen, aber dann wird's halt langweilig. Also das ist dann halt overpowered needs nerf.
Ja, das war gerade der Punkt, den ich bringen wollte. Vielleicht haben sie sie ein bisschen zu sehr in Richtung Superman powerful eingebracht und danach wäre es halt narrativweise irgendwie, wären die Stakes nicht so hoch gewesen. Vielleicht, ja, und deswegen haben sie, ich kann das narrativ so ein bisschen nachvollziehen, aber ich find's trotzdem scheiße, dann baut man halt nicht so Superman-Figuren ein.
Ich glaube ja, sie wird in der Zukunft eine entscheidende große Rolle in dem, was auch immer das MCU dann sein wird, einnehmen und hoffe, dass mich das ein bisschen entschädigt für ihr weniges Auftauchen in diesem Film. Bin gespannt.
Ja, ich,
das auf jeden
ich
Fall.
Ich hoffe auf alle Fälle, sie taucht in den nicht so erdzentrierten Filmen, in den Space-Filmen stark und häufiger auf, dass sie vielleicht so ein bisschen der Space Tony Stark wird.
Also ich kann das total gut nachvollziehen, dass man die jetzt für irgendwie unterspielt hält, weil also de facto Scott war jetzt wichtiger, ne?
Ja.
Endgame. Unser kleiner Ant-Man, so. Hatte aber auch gute Szenen, fand ich. Und ich fand Ant-Man ja sowieso schon immer gut, hatten wir alles schon. Aber das ist gegenüber dem, was eigentlich jetzt Captain Marvel hätte auf die Waage legen können, querstrich müssen, ist das schon etwas überraschend, ja.
Ich deute mal Comic-Wissen an. Es ist ja in Comics so, dass Iron Man irgendwann mal die Lust an der Erde verliert und sich einen weltraumtauglichen Iron Man-Suit baut und dann einfach weggeht und dann tatsächlich ein Teil der Guardians of the Galaxy wird und Weltraumabenteuer erlebt. Und da möchte ich anknüpfen, was Erik gesagt hat, nämlich dass Captain Marvel jetzt so ein bisschen Space Iron Woman wird, Iron Man wird und halt einfach so krasse Abenteuer erlebt. Und auch ich hoffe, dass sie auch so Sachen erlebt oder Geschichten bekommt, die auch so eine tiefe mythologische Connection haben. Also, dass sie quasi der Knackpunkt von irgendwie riesigen Geschichten wird und nicht nur wie die Guardians of the Galaxy halt nur Abenteuer erlebt, sondern halt so, sie ist quasi so die Person, um die sich Geschichten drehen, die das ganze andere Universum beeinflussen. Weil sie hat quasi, also sie ist quasi gewichtig genug dafür, dass sie das kann, weil sie halt irgendwie, sie hat irgendwie die Kraft eines Infinity Stones in sich aufgenommen. Das muss man wieder sich quasi vor Augen halten. Ist irgendwie super, super mächtig und kann einfach so durchs Weltall fliegen. Und da können richtig krasse Geschichten daraus entstehen.
Aber bevor wir jetzt zu weit in die Zukunft gucken, es gibt, glaube ich, noch einiges an dem Film, was wir besprechen können, wollen, sollten. Weil wir gerade so bei den Figurentwicklungen und so weiter noch waren, würde ich gerne noch über mein Lieblingsthema Toxic Masculinity sprechen. Tatsächlich, also ich gehe jetzt beim zweiten Angucken des Films ist, glaube ich, meine Lieblingsszene, die Szene, wo Professor Hulk versucht zu sein wie der Hulk.
Ach, die Szene in New York.
Ja, genau, die Szene in New York, wo er durch die Straße gehen und nicht auffallen soll und deshalb auch mal ein bisschen auf die Autos draufhauen.
Ein paar Sachen kaputt,
und wie er es einfach versucht zu sein und nicht hinkriegt. Und ich finde, das ist ein Spiegelbild für alles, was wir im MCU an Toxic Masculinity bisher gesehen haben. Nicht, dass er versucht, so zu sein und es nicht hinkriegt, vielleicht auch ein bisschen, aber tatsächlich dann die positive Antwort darauf, dass Professor Hulk es schafft, ein starker Superheld zu sein, der nicht so sein muss wie Hulk, also sondern der ja, irgendwie also unfassbare Gefühle mitbringt und eine Überzeugtheit davon, dass es auch wichtig ist, diese Gefühle irgendwie einzubauen und so. Sonst ist ja Toxic Masculinity immer das große Tony Stark-Thema und dieses Mal haben sie es bei Hulk, finde ich, sehr schön vorgeführt.
Dass sich auch so eine schöne kindliche Naivität wieder zurückgewinnt. Also gerade in der Szene, wo er dann
im Café da,
wo er dann hier Scott Lang das Burrito gibt und dann
Ich finde es gar nicht kindlich. So, es ist einfach nur nicht mehr so toxisch.
So wie so ein kleines Kind da hinten in diesem auf diesem Pickup-Truck sitzen.
Nein, ich finde es jetzt Asgard schon gefährlich, es wieder als Kind zu framen.
Nein, ich würde da auch widersprechen. Es ist nicht kindlich, es ist einfach Bruce Banner und der Hulk haben beide gelernt, dass jeweils quasi dieser Kampf zwischen, er ist groß und stark und mächtig, aber
ich bin mal kurz weg.
Ja.
Okay, er ist sehr, also er tritt relativ maskulin auf, aber er hat gelernt, er muss nicht quasi das sein, was die Leute von ihm halten, dass er sein muss. Und er kann quasi auch filigran, und es ist quasi, es demonstriert uns, dass auch Menschen, die sehr grobschlächtig aussehen, zu sehr feinen und leichten Emotionen und Handlungen fähig sein können.
Aber also die New York Szene, das habe ich gar nicht so gesehen, als er kriegt das nicht hin, sondern so als so,
er will das nicht mehr.
Also ach ja, ich hab doch gerade damit abgeschlossen mit diesem Hulk macht alles kaputt, und das, also du siehst richtig, wie er so so gelangweilt war das für mich, so ja, hau ich mal hier aufs Auto und dann nimmt er noch das Motorrad und schmeißt es irgendwo hin.
Nee, der ist nicht gelangweilt, der versteht nicht mehr, was der Hulk an der Stelle so sehr,
also ich fand es so, als
warum
so,
das so wichtig für ihn war, darum zu schreien.
So, ja, das mache ich jetzt, aber ja, habe ich ja eigentlich jetzt keine Lust mehr drauf. Also
und
ich will es ja gar nicht mehr sein. So,
und für mich ist da auch noch so eine Ebene drin an Empathie zeigen, dass Männlichkeit mit dem nichts damit zu tun hat, ob man Empathie zeigen kann oder
genau.
nicht. Weil dann kommen davor diese ganzen super starken Badasses an, wo da gehört Nebula auch dazu, die so sagt, da steht jetzt ein Vollidiot in the driveway. Und dann kommt da Rhodey an, der so mit der typischen brachialen Bumm Landung ankommt und
Scott ist ja auch ein sehr unmännlicher Superheld.
Also, ja.
Er ist halt, einerseits ist halt Ant-Man, aber er ist ja, gerade ich fand in Ant-Man 2 war er so niedlich und so, hat sich so rührend um seine Tochter gekümmert. Mhm. Und er kommt auch mit seiner Ex-Frau super aus und er kann es auch akzeptieren, dass seine Ex-Frau jetzt einen neuen Freund hat und er kommt auch mit ja, dem raus und muss er nicht irgendwie so Männlichkeitsklischees raushängen lassen. Mhm. Und irgendwie, das kann Nebula irgendwie nicht verstehen, dass Scott Lang irgendwie einfach mal in der Sonne chillen will und sein Taco essen will. Und Rhodey kann das auch nicht verstehen, weil er halt so ein Military Guy ist. Und dann kommt halt der Hulk und gibt ihm halt was von seinem Mittagessen ab. Und das irgendwie so aus einer Gechilltheit heraus. Und ich finde einfach, der Hulk oder Professor Hulk ruht jetzt einfach in sich selbst und ist quasi ausgeglichen und ist auch quasi, hat sich selbst zu akzeptieren gelernt. Also ich finde auch, der Hulk hat sehr viel mit Charme zu tun. Also es ist
mit Charme oder mit Charme?
Charme.
Also, früher mit Charme, jetzt mit Charme. Ich glaube, ich glaube, Bruce Banner wird zum Hulk, weil er wütend wird. Ich glaube, das ist nämlich so eine kleine Lüge, die er uns immer vorgelebt hat. Ich glaube, Bruce Banner wird zum Hulk, wenn er sich schämt. Wenn er sich, Bruce Banner schämt sich ja für den Hulk. Und der Hulk kann nicht damit umgehen, dass sich Bruce Banner für ihn schämt. Und deswegen haben sie immer im Clinch gelegt. Und jetzt hat Bruce Banner, es geht nicht nur darum, dass der Hulk gelernt hat, mit Bruce Banner zu leben, es geht auch immer darum, dass Bruce Banner lernt, mit dem Hulk zu leben. Und dass sich Bruce Banner nicht mehr für den Hulk schämt. Und ich glaube, diese Scham, das ist genau das, was in dieser New York-Szene rauskommt, dass er sich nämlich für diese alte Hulk-Figur immer noch schämt und dass er damit immer noch nicht wirklich abgeschlossen hat. Ja. Und das ist eine hohe Konzentration von ihm erfordert, diese Scham zu verarbeiten, die er immer noch auf jeden Fall die alte Version vom Hulk erlebt.
Sie sehen ja auch vorher den Vergangenheits-Hulk, wie er da durch die Gegend überwütet und dann tatsächlich auch irgendwie er oder jemand sagt so, oh, okay, so sieht das aus.
Die Fusion zwischen Banner und dem Hulk ist halt noch nicht, das ist die erste Beta-Stufe. Man sieht noch sehr viel von Hulk und sehr viel von Banners Einzelheiten, ja. Ähnlich wie halt bei der ersten Fusion von Ruby und Sapphire zu Garnet, wo man auch noch sehr viel Ruby und sehr viel Sapphire drin sieht.
Und es ist halt, also das ist jetzt, ich muss das kurz festhalten, mein Gedanke, weil ich den so gut finde für mich persönlich. der Hulk ist wütend, weil Bruce Banner sich für ihn schämt. Und das ist quasi dieser Zirkel, der quasi das immer weiter befeuert. Und Hulk und Bruce Banner können sich erst einig werden, wenn sich Bruce Banner nicht mehr für den Hulk schämt. Das wollte ich kurz für mich festhalten. Mhm. Das ist eine sehr gute Hulk-Theorie, die ich da hatte.
Das wäre wirklich einer von den Punkten, wo ich mir auch wünschen würde, dass man, aber das ist wieder das Problem mit den Hulk-Einzelfilmen, weil das könnte man super, finde ich, in einem Einzelfilm darstellen.
Aber das kriegen wir ja nicht.
Wie er in den 5 Jahren, aber man kann ja trotzdem mal träumen, wie er in den 5 Jahren, wie es dazu gekommen ist.
Es ist auch das Problem, glaube ich, dass wenn das tatsächlich in einem Einzelfilm stattfinden würde, habe ich Angst, dass da jemand an dieses Material herangelassen wird, weil das halt ein Hulk-Film ist und die Leute irgendwie erwarten, dass der Hulk Sachen kaputt macht, der quasi diesen Hintergedanken hinter diesem Wutzyklus nicht versteht.
Ja, und eigentlich hatten wir jetzt mit diesen ganzen Hulk-Szenen über die verschiedenen Filme den Hulk-Film ja schon nur halt aufgesplittet.
Ja, aber nicht die 5 Jahre.
Ja, gut.
Das sind ja die, die Erik spannend findet.
Ja, man hat so ein bisschen angedeutet gesehen, zum in Planet Hulk hat man gesehen, wie es ist, wenn Hulk so total das, ich rede jetzt so ein bisschen in der Sprache von diesem M. Night Shyamalan Split-Universum, wo es ja darum geht, dass einer das Licht nimmt von den verschiedenen Persönlichkeiten. Und in dem ersten Film sieht man halt, wie es, also in Planet Hulk sieht man, ich will den immer Planet Hulk nehmen, da heißt er ja Ragnarok. In Ragnarok sieht man, wie es ist, wenn Hulk quasi die ganze Zeit das Licht nehmen will und den Banner so total nach hinten verdrängt.
Genau.
Und dann in dem Film danach sieht man, wie es ist, wenn der Hulk gar nicht mehr rauskommen will und sich gar nicht mehr ans Licht traut irgendwie. Und dann danach ist es eigentlich nur ein logischer Schritt, dass die sich irgendwie mal zusammensetzen und das mal ausdiskutieren, was jetzt eigentlich ist.
Von den Figuren, die wir nach diesem Film wahrscheinlich nicht wiedersehen, müssen wir noch, glaube ich, kurz über die Entwicklung von Cap sprechen. Also Captain America the First oder wie auch immer wir ihn nennen wollen.
The First and the Last Steve, Avenger.
Steve Rogers. Die fand ich fast ein bisschen unbefriedigend in diesem Film. Also ich finde, Cap hat wenig Entwicklung bekommen in diesem Film.
Ich finde, Caps Figur wurde vor allen Dingen erlöst.
Auch das, ja. Also ja, aber ich finde wirklich, so wenn ich mir angucke, was die anderen nochmal für einen Entwicklungsschub gekriegt haben, so Cap wurde halt logisch zu einem Ende geführt. Aber da war jetzt nicht die große Überraschung drin, mit der niemand gerechnet hätte in seiner Entwicklung oder dieser eine Schritt, auf den wir alle noch ganz dringend gewartet haben.
Ich ja, vielleicht ist auch einfach vielleicht ist es auch so ein bisschen, sie mussten halt Captain America einführen, weil keine Avengers ohne Captain America, aber also selbst, also einfach eine Figur, die Captain America heißt, ist vielleicht auch einfach nicht mehr zeitgemäß.
Aber es wird ja wieder einen geben.
Ja, aber das ist ja dann nochmal, also das ist dann halt Captain America, der schwarz ist, und das ist ja nochmal eine ganz andere politische Implikation. Mhm. Und ich finde einfach, Captain America war immer die Figur, die immer alles gemacht hat und sich im Grunde kaum beschwert hat und immer gesagt hat, ja, und das müssen wir, weil es die Pflicht ist, und das ist halt immer so, der auch gelitten hat. Das ist so ein bisschen so auch so eine Jesusfigur, so er ist quasi für unsere Sünden gestorben und dann wieder auferstanden, halt nicht nach 3 Tagen, sondern nach 70 Jahren. Und Cap hat einfach quasi die Erlösung bekommen, die Möglichkeit bekommen, quasi das Leben, was er verpasst hat, mit Peggy Carter nachzuholen. Und das ist quasi so dieses, auch wahrscheinlich so ein Zeichen von, okay, wir machen jetzt hier nicht alles tragisch, so Natascha ist gestorben, Tony ist tot, aber wenigstens Cap bekommt sein Happy End und es muss nicht immer alles in Tod und Verderben enden.
Und das war dann auch fast ja, ja, das waren ja auch fast so seine erste widerständische Handlung überhaupt im MCU, dann zu sagen, ich mache jetzt mal was für mich, genau.
Ich finde halt, also es ist jetzt ein bisschen schwierig, das so auszudrücken, wie ich das denke. Also ich finde, Cap nimmt von allen Figuren, negativ klingt zu negativ, aber die Entwicklung zum vielleicht nicht zum Negativen hin, aber vom nur fürs Allgemeinwohl Handelnde zum für sich selbst Handelnden. Mhm. Und da spielt halt viel das mit dem rein, dass er zuerst so ein Abfall vom Idealismus ist halt in seiner Figur auch für mich drin.
Aber das ist halt auch wieder analog zu Tony, der vom nur für sich Handelnde zum fürs Allgemeinwohl Handelnde sich gewandelt hat.
Hat Tony wirklich fürs Allgemeinwohl gehandelt? Hat er nicht dafür gehandelt, dass er mit seiner Schuld und seinen Schuldgefühlen Peter Parker gegenüber abschließen konnte?
Ja, aber es war ja irgendwie auch schon davor, dass er überhaupt Peter Parker gemanagt hat.
Und es macht ja auch,
finde ich schön.
Und es macht ja auch Sinn für Cap, sich so zu entwickeln. Ich meine, er hat so ein totales Vertrauen gehabt, natürlich, in die Armee und alles Mögliche. Und dann erfährt er einfach, dass es da diese Shield-Sache gibt, mit denen, wo er schon nicht zufrieden ist mit Nick Furys Arten und Weisen, so unbedingt mit diesem clandestinen Handeln und dann merkt er auch noch, dass das von der Nazi-Organisation unterwandert ist und dann merkt er auch noch, dass sein bester Freund irgendwie umgedreht wurde und da kann man schon vom Glauben abfallen, das verstehe ich schon.
Und ich glaube auch, Steve hat dann am Schluss komplett mit allem, war dann mit allem auch im Reinen. Also Bucky war irgendwie wieder on the good side, hier Falcon konnte er irgendwie gut den Staffelstab weitergeben oder Staffelschild. Und es war auch so, er hat ja dann diese Nazis dann wieder getroffen und es war nicht so mit diesem, das sind jetzt hier Hydra-Agents und wie gehe ich mit meinem Wut um, weil die mich ja verraten haben, sondern er ist einfach so, ich nutze das einfach mal zu meinem Vorteil aus.
Alle haben erwartet, dass sich die Fahrstuhlszene wiederholt.
Genau, dass
sich
die Fahrstuhl wiederholt.
Ich weiß gar nicht, ob das schon mal überprüft hat, ich noch nicht. Das stehen ja sogar fast gefühlt dieselben Leute
irgendwie im Fahrstuhl. Ja, es ist schon sehr ähnlich. Es ist
also die wichtigen Hauptteile.
Lass mich doch mal ausreden, hallo? Ich wollte einfach sagen, dass er quasi mit rein ist und dann quasi mit allem, was er machen wollte, abgeschlossen hat und dann sagt er, oh je, und jetzt kann ich quasi in der Zeit zurückreisen und die Gelegenheit nutzen, um
mein Leben nachholen
und das ist ja auch quasi so diese Antithese zum Soldat, der alles für sein Land, für seine Kompanie opfert, sondern sagt, ich bin jetzt mal in meinem letzten Akt bin ich mal nicht selbstlos, was ja quasi die Figur des Captain Americas wurde ja in dem Moment geboren, wo er sich auf die Granate wirft und der Forscher sagt, er ist reinen Herzens und so selbstlos und die Figur des Captain Americas in der Steve Rogers Version stirbt in dem Moment, wo er mal einen nicht selbstlosen Akt vollzieht. Oder einen nicht rein selbstlosen Akt vollzieht.
Ja. Cap ist tot, es lebe Cap.
Steve Rogers. Ich habe noch ein kleines Geständnis zu machen, das müssen wir jetzt nicht auflösen, ich will es bloß mal kurz gestehen. Ich habe nie verstanden, warum Tony für das Sokovia-Abkommen war und Cap dagegen, weil die Figuren eigentlich andersrum angelegt waren in meinem Kopf und die eigentlich genau andersrum hätten handeln müssen, aus meiner Sicht.
Ja, das
liegt daran, dass das der schlechteste Film des Universums war.
Ja, aber das Ding läuft in meinem Kopf auch rum, ja, was so, also auch so Männchen mit dieser Aussagen.
Bei Cap kann ich es noch nachvollziehen mit Bucky, das ist aber auch das Einzige.
Ich glaube, das Problem war, dass Civil War in der Konstellation, dass halt Tony dafür ist und Cap dagegen ist, das wurde damals in den Comics über 20.000 Hefte aufgebaut und Tony war dann wirklich der Antagonist und war auch wirklich böse. Also das war kein Sympathieträger über lange Zeiten hinweg. Und das wurde halt in einen Film gepackt, wo die Figuren komplett an einem komplett anderen Punkt in ihrer Entwicklung war. Und das führt, man konnte halt nicht einfach sagen, naja, wir drehen das jetzt um, weil es funktioniert besser.
Ich möchte nochmal kurz damit, also mir fällt gerade auf, dass es falsch verstanden werden kann, was ich gerade gesagt habe. Ich finde natürlich nicht, dass Civil War der schlechteste Film ist, sondern Age of Ultron, der auf Civil War hinleitet und dass deshalb die Entwicklung der Figuren da an der Stelle
nicht so ganz passt. Vor allen Dingen, weil Tony halt immer in den Filmen davor noch so alles, was irgendwas Bevormundung angeht, die Augen rollt und sich wegdreht. Und dann entscheidet er sich für die Bevormundung.
Ja.
Nee, wie rum war es jetzt? Also Tony war dafür und...
Ja, Tony war dafür.
Ja.
Tony war für das Sokovia.
Ja.
Und Cap war gegen das Sokovia.
Genau.
Da sich schon keiner mehr dran erinnern kann, wer wofür war, lässt darauf schließen, dass es vielleicht gar nicht mal so wichtig ist.
Ja.
Es geht einfach nur um den Konflikt an sich ging und nicht, ob die Positionen jetzt besonders nachvollziehbar sind, was in der Tat ich auch immer als Schwäche dieses ganzen Plots angesehen habe.
Wollen wir noch mal ein bisschen über das Zeitreisen reden?
Oh ja.
Ja.
Also, ich gehörte vor dem Film zu der Fraktion, die eher mit Multiversen gerechnet hat, als mit Zeitreisen. War dann aber ganz zufrieden damit, wie sie es gemacht haben mit den Zeitreisen und habe auch irgendwie die Hoffnung, Vorstellung, dass das auch in der Zukunft des MCUs weiterhin eine Rolle spielen wird mit dem Zeitreisen.
Ja.
Aber lass uns erstmal über das Zeitreisen in diesem Film
sprechen. Genau, also was ich sehr schön fand, dass sie an einigen Teilen nicht gezeigt haben, wie sich, also wie zum Beispiel was Rocket da Rocket und Cap Thor geholt haben, den
den Stein aus.
Also die, was ja eher so diese, so, ja, kein Stein mehr war, sondern ja quasi eine,
den Äther.
Den Äther, genau, den Äther, dass man, also dass sie nicht gezeigt haben, wie das zum Beispiel in en Detail passiert und so, so andere Sachen, und dann auch im Nachhinein sie nicht noch gezeigt haben, wie jetzt Steve die Steine wieder zurückbringt.
Ja, das hätte noch ganz, ganz komische Implikationen gehabt
mit, weil Steve sie wahrscheinlich,
und dem Red Skull und so.
Ja, genau, weil sie irgendwie das auf der Liste hatten, so, so, behandeln wir das, und dann haben sie wahrscheinlich irgendwann da gesessen, so, ja, und dann haben wir jetzt das noch, und ja, nee, A, schwierig, B, keine Zeit mehr, und wahrscheinlich der erste Raw Cut des Films war bestimmt 4 Stunden. Und
wenn ihr,
fand das schön, dass das so Sachen waren, die sie nicht gezeigt haben, und dann aber diese Szene mit Loki passiert, wo man so da sitzt, so, oh, was war das jetzt? Oh, was heißt das?
Ja, das war jetzt natürlich, damit wir uns alle freuen, das Loki nochmal zu sehen.
Ja,
genau.
Genau.
Muss mich mal kurz an die Hörer wenden, weil ihr habt ja jetzt den Zusammenschnitt gesehen, wo wir vieles, wo ich vieles reingepackt habe, wo wir richtig lagen, aber wenn ihr mal auf den Titel der letzten Folge, also Refreshing Multiverses, schaut, da seht ihr unseren größten Punkt, wo wir beide uns am meisten geirrt haben, weil ich habe auch gedacht, das wird mehr so eine Multiversengeschichte, und aber das Multiversum ist mehr ein Resultat von dem Ganzen und nicht die Prämisse, die zur Lösung geführt hat.
Beziehungsweise machen sie ja das mit den Multiversen quasi durch die Rückgabe der Steine wieder rückgängig.
Ja, nein, ich glaube, sie macht das damit erst auf. Ne?
Also,
durch die Rückgabe.
Es gibt immerhin ein Multiversum, wo Loki frei rumläuft.
Nee, vor allen Dingen, es gibt einen Spider-Man Far From Home Trailer, wo Nick Fury erklärt, dass Mysterio aus einem anderen Universum kommt.
Ja, genau.
Und Peter Parker, der kurz davor noch Tony Stark betrauert hat, gesagt hat, es gibt Multiversen. Und dann ihm so ein Leuchten in die Augen kommt. Und ich vermute, was jetzt quasi der große Peter Parker Plot der nächsten 4 Filme werden wird, ist, er sucht das Multiversum, wo Tony Stark noch am Leben ist, um sich quasi wieder mit Tony Stark zu vereinen.
Aber das wird er nicht kriegen, weil dann müsste ja Robert Downey Jr. nochmal zurückkommen.
Na, vielleicht ist es auch Stony Schmark.
Könnte das Endgame sein, also das Endgame nach Endgame für Spider-Man, dass das Spider-Verse ins MCU zu bringen?
Es kann alles möglich sein. Ich glaube, das steht noch in den Sternen. Aber ich finde das eine gute Theorie, dass quasi durch diese Zeitreisen jetzt dieses Multiversum quasi so aufgesplittet wurde und jetzt passieren ganz andere Dinge. Also, dass zum Beispiel Mysterio auf einmal dort auftaucht.
Ja, und was sie auch mit diesen Zeitreisen gemacht haben, quasi nochmal so ein bisschen abklappern der vorherigen Szenen. Filme.
Na klar, erzählerisch macht das super viel
und
Sinn.
Und man dann so Szenen hatte, so, ah ja, die kennen wir ja auch, und ach, und das da, dann geht's weiter aus der anderen Kameraperspektive, so, oder okay, und das, und so ging's dann noch weiter, also dass diese Übergabe mit dem Tesseract und dem Zepter und alles, der Fahrstuhlszene und so, und
also ich finde, das macht erzählerisch total Sinn, aber, ich habe ein großes Aber, und mich würde wirklich interessieren, wie ihr dazu steht. Ich finde ja, dass das Problem, dass Thanos wieder auftaucht am Ende, ist ja ein selbstgemachtes, weil sie ja Nebula in ihre eigene Vergangenheit zurückgeschickt haben. Hätten sie Nebula an einen der anderen Zeitpunkte, an einen der anderen Orte geschickt, hätten wir das ganze Problem mit Thanos am Ende nicht gehabt. Sondern hätten sie einfach nicht die Leute in ihre eigenen Vergangenheiten geschickt, sondern...
Ja, ich glaube, das hat nichts mit der Nähe zu tun, sondern
doch,
tatsächlich
Nebula
mit der...
Nebula und die alte Nebula werden doch quasi...
Ja, aber das wäre ja in jedem Zeitpunkt...
Das wäre zu jedem Zeitpunkt
Das ist nur, weil die
passiert.
Am gleichen Zeitpunkt sind, passiert das.
Ja, aber die sind ja immer... Wenn
also
die
egal,
Zeit zurück sind,
ja.
Dann sind sie ja immer irgendwo im Universum zum gleichen Zeitpunkt.
Also,
in
nein.
dem Moment, wo Nebula einfach nur auch nur eine Zeitreise von einer kurzen Zeit macht, ist sie ja zweimal da.
Und aber
da
wäre Nebula nach New York und nicht dahin, wo sie gegangen ist,
aber
nach New York 2012 gegangen, aber ja nicht da, sondern an einem anderen Ort im Universum.
Aber woher willst du wissen, dass die räumliche Entfernung eine Rolle spielt?
Ich glaube, sie spielt eine Rolle, weil sie räumlich nah rangebracht haben.
Ja,
glaube ich auch.
Aus Storytelling-Gründen.
Ja, natürlich machen sie das aus Storytelling-Gründen. Ist mir alles bewusst, wir müssen ja Thanos irgendwie wiederkriegen. Aber es ist schon ein kleines Plothole, dass sie sich ihr eigenes Grab wieder selber schaufeln am Ende. Findet ihr scheinbar nicht? Aber Ralf, du hast noch nichts dazu schon gesagt.
Ich fand sowieso den ganzen Plot um Nebula hochgradig nebulös. Ich habe es im Kino nicht kapiert.
Ich habe nicht kapiert, warum sie die Leute, also aus was sie damit gemacht haben schon, aber warum aus der Logik von den Handelnden habe ich nicht verstanden, warum sie die Leute dahin schicken, wenn sie davor schon dieses ewige Briefing machen und alle auf dem aktuellen Stand sind. Dann können sie ja einfach Nebula und so zum Beispiel nach 2012 zu
New York
schicken.
Weil sie brauchen Leute mit Ortserfahrung. Und es bringt dir nichts, wenn die wissen, auf dem Planeten ist Star-Lord und der holt dann den und den Stein, wenn die sich da nicht auskennen und nicht irgendwie. Also es war schon richtig, dass sie Nebula dorthin geschickt haben.
Ich finde, bei den anderen Strängen macht es Sinn, die Leute dahin zu schicken, aber Nebula dahin zu schicken macht keinen Sinn, weil jeder andere hätte auf Star-Lord warten und ihm folgen können. Das war der einzige Auftrag, den sie hatten.
Nee, aber
wir sitzen jetzt hier und warten, bis Star-Lord kommt und
schiefsingen. Sie war aber sie wusste, mit der Ortserfahrung.
Ja, aber brauche ich doch nicht.
Aber sie wusste, wie man Star-Lords Werkzeug benutzt. Das wussten die anderen nicht.
Ich sag nur, ich fand, das war sozusagen das eine Plothole, was dieser Film hatte.
Ja, aber dass
die... Nein, das eine Plothole, was dieser Film hat, ist nämlich, dass die quasi die böse Nebula stirbt und die gute Nebula weiterhin existiert, weil die Timeline damit unterbrochen ist. Das ist nämlich der Plothole in dem Film.
Sag nochmal, was du meinst mit Timeline unterbrochen?
Naja, also die böse Nebula reist ja in die Zukunft. Und dann gibt's quasi in der Endschlacht gibt's da zwei Nebulas.
Ja.
Und dann wird die böse Nebula getötet.
Und die gute bleibt.
Genau, aber das geht ja nicht, weil die...
Das kommt aufs Konzept des Zeitreisens an. Wir sind ja hier nicht bei Zurück in die aber Zukunft. Also das wurde uns ja mehrfach gesagt.
Aber das Konzept des Zeitreisens in diesem Film wurde uns doch lang und breit erklärt.
Es gibt dann halt jetzt eine alternative Zeitlinie, in der keine Nebula dann mehr ist.
Ja, aber das hat uns doch hier the Mandarin, Tilda Swinton erklärt, dass es das alternative...
Das ist nicht the Mandarin. Die Mandarin ist jemand anders.
Die alternativen Zeitlinien, ach, das ist...
The Ancient One.
Das Beste ist natürlich, du willst mir also erzählen, dass Back to the Future ein großer Haufen Scheiße ist?
Ja. Also, wie es mir erklärt wurde, ist so, man reist zurück, aber man ändert, wenn man die Zeitlinie ändert, springt man trotzdem wieder zurück dahin, wo man hergekommen ist. Weil mit dem Zurückreisen irgendwie ja dann die Zukunft Vergangenheit wird und so und die
Days of Future Past.
Ja. Frage, eine meiner offenen Fragen nach dem Film, was bedeutet das für Gamora?
Mhm.
Weil die, also Gamora ist ja tot.
Aber Gamora
kommt
ist ja
dann
da
zurück, aber es zerfallen ja eigentlich alle am Ende zu Staub, die aus der Vergangenheit gekommen sind.
Also Thanos
und ganz
Thanos
am Ende haben Star-Lord und die Asgardians of the Galaxy auf ihrem Schirm Searching for Gamora stehen. Was heißt denn diese ganze Zeitreise-Thematik jetzt für Gamora?
Woher willst du wissen, dass alle
zerfallen? Ja, genau, weiß ich nicht. Ist die Beobachtung, die ich mache, alle, die ich sehe, die zerfallen sind Leute, die aus der Vergangenheit gekommen sind.
Zerfallen alle, die für Thanos gekämpft haben.
Das kann genauso gut sein.
Also ich glaube, das ist bewusst quasi so offen gehalten, dass Gamora nicht gefunden wird, weil man natürlich einen Plot für Guardians of the Galaxy 3 braucht.
Ich muss halt
der jetzt wieder von James Gunn gemacht wird, also ist er on track.
Gott sei Dank.
Ich muss eine moralische Frage stellen.
Mhm.
Ist der Snap, den Hulk macht, im Endeffekt nicht eigentlich moralisch der Schlimmere? Weil der den Thanos gemacht hat, der war leidenschaftslos ungerichtet, der war quasi für jeden Einzelnen im Universum ein Coinflip. Und was aber ja Hulk macht, ist gezielt eigentlich ein Genozid an allen, die da gekommen sind.
Wieso?
Moment, du meinst nicht Hulk, sondern Tony. Das ist ja Tonys Snap.
Hulk hat ja nur den Coinflip.
Hulk hat ja alle
wieder
zurückgeholt.
Tonys Snap, genau.
Tonys Snap meinst du?
Der letzte Snap im Film.
Ich würde da ein ganz klares Nein sagen, weil, weil die Motivation von Thanos ist ja eine, und das demonstriert er ja in den Vorhaben für seinen zweiten Snap, er will ja nicht nur quasi, also er gibt vor, das Leiden des Universums zu beenden, aber tatsächlich will er einfach nur, dass alle Wesen ihn anbeten. für das, was er gemacht hat. Also er will unendliche Dankbarkeit des ganzen Universums unter sich vereinen. Und was Tony macht, ist im Grunde einfach nur Notwehr.
Objection, Your Honor. Ich muss die Chuck McGill Argumentation bringen. Dass the end justify the means. Also die Bösen zu, also ist es wirklich gerechtfertigt, da alle zu töten von den Bösen, weil man es kann.
Ja, wir wissen
ja auch. Es wurden ja auch alle zurückgeholt.
Ja, wir wissen ja auch nicht ganz, was Tony sich, also wurde auch nicht so richtig erklärt, wie was das eigentlich funktioniert mit dem Snap. Also ich, wenn ich snappe, ich wünsche mir, dass.
Aber ist es Thanos nicht? Ist es nicht im Endeffekt die Erlösung von Thanos? Also es geht ja auch so ein bisschen darum, jetzt mal vielleicht von seinen narzisstischen Motiven abgesehen, ihm geht es ja darum, das Leiden zu verringern, und es ist ja, es lässt ja auf ein inneres Leiden schließen, was Thanos hat. Also ich kaufe ihm schon ab, dass er da schon auf gewisse, in seiner verschrobenen Art so ein bisschen empathisch mit dem Leiden des Universums ist, und im Grunde erlöst ihn ja Tony davon.
Ich muss gerade wieder an die Theorie denken, dass Thanos mit seinem Vorhaben eigentlich der Figur Tod imponieren wollte.
Das können wir, aber also, komplett außen vor lassen, das bringt hin. Also es wurde ja schon auch erklärt, dass Thanos tausend andere Sachen hätte machen können, die den gleichen Effekt gehabt hätten, also zum Beispiel einfach alle Ressourcen verdoppeln,
ja,
oder einfach für gerechte Verteilung der Ressourcen universumsweit sorgen. Das wäre für ihn genauso möglich gewesen und hätte den gleichen Effekt gehabt. Aber Thanos ist halt einfach jemand, der auf Destruktion und Vernichtung aus ist, und Tony setzt sich für den Erhalt ein, und da würde ich schon diskutieren, dass hier die Motivation das Vorgehen gerechtfertigt. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Habt ihr es wirklich als moralisch schlecht empfunden, dass Tony das gemacht hat? Ganz im Ernst?
Ich habe einfach eine offene Frage gestellt.
Ich halte es für
unentschieden.
Ich halte es nicht für 100% eine gute Tat. Ich glaube schon, dass es ist halt eine Tony-Tat. Und ich glaube nicht, dass das quasi, es ist nicht die beste Lösung, aber es ist die wahrscheinlichste Lösung, die diese Geschichte nehmen kann.
Aber hätten sie nicht auch ohne den Snap gewonnen?
Ich glaube nicht, weil dann hätte,
solange Thanos existiert,
hätte Dr. Strange ihm nicht gesagt, du musst das jetzt machen. Weil Dr. Strange wusste, das ist die einzige Variante,
genau,
in der
Dr.
sie gewinnen.
Genau, Dr. Strange gibt ihm ja dieses Zeichen, zeigt ihm einen Finger, und
die eine Variante.
Hat ihm vorher noch gesagt, wenn ich dir jetzt sage, was passiert, dann passiert das nicht.
Ach, dieser Dr. Strange-Plan, ne? Der macht für mich keinen Sinn mehr.
Nein, es ist ganz einfach.
Er sieht eine Variante aus was wie 4 Millionen, aber sobald er Schnipp kommt, also aus meiner Sicht, ist das wirklich ein Coinflip für jeden Einzelnen. Und es hätte nur einfach gewisse Coins anders rumflippen müssen, und dann wäre sein Plan schon nicht mehr aufgegangen.
Ja, deshalb
hatte er ja keinen Plan.
Wenn zum Beispiel Tony gestorben wäre.
Aber er hat ja die richtige Version gesehen.
Genau, aber er hat alle möglichen Versionen vorausgesehen. Wahrscheinlich auch alle möglichen Versionen, wer zu Staub zerfällt und wer nicht. Und er hat vorausgesehen, dass es genau eine Version gibt, die dazu führt, dass er am Schluss gewinnt.
Das würde ja darauf hindeuten, dass das Universum komplett deterministisch ist.
Nein, nein.
Doch, weil er alles vorhersehen kann.
Aber er wusste ja nicht, welche von diesen, nehmen wir mal 1 Million Varianten, welche davon eintreffen wird. Er wusste das nicht. Er hatte nicht den Plan, es muss jetzt, er hatte Schritte auf dem Weg zu diesem Plan, weil er wusste, das ist die einzige Variante, in der wir gewinnen können, aber er konnte niemals zu 100% sagen, wir müssen A, B, C machen und dann passiert D und dann passiert
das. Das Einzige, was Dr. Strange wusste, ist, die einzige Chance, wie wir am Schluss gewinnen können, ist, wenn ich jetzt gar nichts tue.
Ja, weil er konnte nur sein eigenes Handeln in
nicht,
der einen Variante,
genau,
die funktioniert.
Er wusste ganz genau, was er selber machen musste, aber er wusste nicht, was danach passiert. Er wusste nicht, wer stirbt und wer nicht stirbt, sondern er wusste ganz genau, es gibt eine Möglichkeit, und diese eine Möglichkeit beinhaltet, dass ich jetzt hier Thanos gewinnen lasse.
Genau.
Hat er
Ich hatte mir das echt so vorgestellt, dass er dann in seiner Variante schon irgendwie gesehen hat,
nein,
dass das Ant-Man irgendwie beteiligt ist, nein, der dann aus dem Quantenraum wieder zurückkommt. Nein. Und
das hat er nicht vorausgesehen. Er wusste nur, dass es eine Möglichkeit gibt und er wusste, was er selber machen muss, aber mehr auch nicht.
Genau, und das hat ja Ancient One auch gesagt, dass der geht ja so ein Licht auf so, was, Moment, Dr. Strange hat freiwillig den Stein abgegeben und dann, oh, okay, dann scheint er ja das Richtige getan zu haben, weil er ist der Beste.
Und damit wird auch Tony Snap gerechtfertigt. Also wir wissen, es gibt genau eine Möglichkeit, wie wir den Fortbestand des gesamten Universums sichern können. Und das ist, indem halt Tony den Finger snappt und Thanos und alle seine Truppen in Staub aufgehen lässt. Und es gibt keine andere Möglichkeit. Alle anderen Möglichkeiten wurden schon vorher ausgeschlossen als nicht zielführend. Und wenn das quasi diese, und das ist quasi das ist ja im Grunde die, ja, wo wir gerade bei Benedict Cumberbatch Methode, die Sherlock-Methode ist, wo wir gerade bei Benedict Cumberbatch sind. Aber es muss erst das Wahrscheinliche ausgeschlossen werden, bis das Unwahrscheinliche möglich ist.
Bevor wir zur großen Schlacht und ihrer Choreografie kommen, Erik, willst du dich noch über Fanservice im zweiten Teil auslassen oder hast du das schon zu Genüge getan?
Ich habe das schon zu Genüge.
Alles klar.
Also, ich will vielleicht noch kurz über diesen, wie fandet ihr den Cap versus Cap Kampf? Musste der sein?
America's Ass? Ja, ich fand das schön, weil dadurch gab es auch die Szene Bucky lebt und halt auch, also das waren wahrscheinlich auch so auch so ein Fanservice der Beantwortung der Frage so, was passiert eigentlich, wenn Cap auf Cap trifft? So, also, ne, so, wer gewinnt oder.
Hast du dir diese Frage vorher schon mal gestellt?
Nee,
was
eigentlich
passiert,
nicht,
wenn Cap aber, auf Cap trifft?
Nee, aber hat man ja vielleicht so, dass man so gleich starke, so, wie geht es da eigentlich aus? So, gibt's ja, ich kann keine Beispiele gerade abrufen, aber durchaus so Beispiele, wo es dann dazu kommt, dass eine Person gegen sich selbst antreten muss, also gegen eine andere Version von sich selbst und dann quasi das Problem hat, okay, wir haben gerade ein Problem, weil wir wissen beide, wie stark wir sind und wer welche Kampftechnik macht und
ich
so.
Es hat überhaupt keine Relevanz für irgendwas. Das ist genauso eine Fingerübung, sag ich mal, eine philosophische Fingerübung wie das Wettrennen zwischen Superman und The Flash, wer dann schneller ist. Und das ist einfach so, also ich finde das Fanservice und das ist halt gimmicky und vielleicht auch so ein bisschen masturbatorisch, aber es hat mich jetzt nicht gestört, weil es hat irgendwie in die Handlung gepasst und das war ganz schick und es war auch ganz cool. Man muss ja auch die Handlung ein bisschen auflockern, es ist ja schon ein sehr, sehr schwerer und sehr komplizierter Plot und da muss man mal so mit der Kuchengabel durchgehen und mal so ein bisschen den Teig auflockern.
Ja.
Ja.
Also was ich apropos Plotholes vielleicht nochmal, was ich eher schwieriger fand, dass dann später unten im Erdgeschoss, wo Tony da als verkleideter Einsatzkraft rumrennt, dass niemand stutzig wird, weil er die Stimme erkennt Einsatzkraft, die da gerade spricht.
Wir sind bei Superhelden. Es wird auch niemand stutzig, wenn Superman eine Brille aufsetzt und
das haben wir ja gelernt, dass das sehr einfach geht.
Genau, das also ich glaube, darum geht's nicht in Superhelden-Universen. Vielleicht noch eine letzte Frage, die ich zum zweiten Akt habe. Natascha stirbt ja im zweiten Teil auf die gleiche Art wie Gamora davor starb, aber irgendwie auch nicht auf die gleiche Art, denn Gamora wurde geopfert, Natascha hat sich selbst geopfert. Und Christopher und ich haben länglich darüber nachgedacht, ob es irgendeine Variante geben könnte, den Soulstone aus diesem Berg rauszukriegen, ohne zu sterben. Und wenn es diese Variante gibt, dann wäre es die gewesen, dass zwei Leute da sind, die sich vollkommen sincere beide selber opfern wollen.
Ich weiß gar nicht, wo ich die Diskussion auch gehört habe, ob das Second Unit oder Nukular war, wo es auch darum ging, so, wie ist das eigentlich? Was passiert, also wie funktioniert das mit dem Seelenstein? Was was passiert, wenn sich, also kann man sich die irgendwie mehrmals holen, also was passiert, wenn einer vorbeikommt und dann kommt der nächste irgendwie und hallo, ich hätte gern, oder wie läuft die Rückgabe ab, so?
Man könnte natürlich auch mal hinterfragen, ist dieser Red Scar überhaupt so reliable? Vielleicht reicht es einfach nur, dass irgendjemand über die Klippe springt und das mit dem Opfer hat er nur so dazu gesagt.
Also vor allem kriegen wir ja noch einen Natascha-Film. Ja. Oder zumindest einen Black Widow-Film.
Das
ja.
kann aber auch ein Pre-Ding sein.
Natürlich kann ja, es
natürlich
das.
Natürlich wird das ein Prequel sein.
Ich bin doch nicht 100% überzeugt, dass sie tot ist.
Es wird ein Prequel sein, weil also ich kann mir irgendwie nichts vorstellen, wo sie mir irgendwie gut erklären können. Also dann verliert die Tragweite.
Das wäre wieder dieses übliche, keiner stirbt in...
Ja.
Und das wäre natürlich dann auch wieder der Grund, warum es sein kann, weil es wieder dieses übliche, ja...
Der einzige Grund, warum es vielleicht auch wiederum nicht sein kann, ist, dass es dann auch logisch gewesen wäre, es in diesem Film zu zeigen, dass es eine andere Art gegeben hätte, an diesen Stein zu kommen, als jemanden zu opfern, ja. weil dann Thanos' moralische Tat, Gamora zu opfern, noch viel unmoralischer dagestanden hätte, wenn es tatsächlich eine andere Variante gegeben hätte. Das würde wieder dagegen sprechen, aber ja.
Nee, also Natascha bleibt tot.
We'll see.
Ich fürchte was, auch, Natascha bleibt tot.
Was ich zum zweiten Akt noch gerne mal in die Runde fragen würde, ist, wie fandet ihr jetzt die quasi Weiterentwicklung von Thanos, dass er also von seinem ursprünglichen Plan so, ich wipe die Hälfte des Universums aus, das jetzt erweitert hat zu so, das komplette Universum muss sterben und ich baue mir ein komplett neues. Ja. Ist das irgendwie in Character? Macht das irgendwie Sinn? Konntet ihr das nachvollziehen?
Naja, mit der Zusatzbeschreibung, die Thanos ja als Figur hat, nämlich The Mad Titan, passt das schon sehr gut, dass er halt größenwahnsinnig ist und merkt, hey, die finden das alles gar nicht so toll, wie ich. Also er ist ja vollkommen überzeugt von seinem Plan und weiß ganz genau, dass es richtig ist. Und die werden schon alle erkennen, dass es richtig ist, wenn ich es erstmal durchgeführt habe. Dann hat er gemerkt, nee, ist leider nicht so. Und es ist alles nicht so, wie er sich das vorgestellt hat. Und jetzt baue ich mir einfach ein Universum. Und das ist ja im Grunde so eine tief theologische Frage. Wenn Gott die Menschen erschaffen hat, warum hat er ihnen den freien Willen gegeben? Warum hat er sie einfach nicht dazu gezwungen, dass sie ihn ständig anbieten? Und genau das ist ja das, was Thanos vorhat. Also er will sich ein Universum erschaffen, wo alle Lebewesen ihn anbeten. Und was er dann davon hat, weiß ich auch nicht so wirklich. Aber ich glaube, da ist es halt wirklich so, okay, wir haben jetzt hier jemanden, den kannst du nicht mal mit rationalen Argumenten davon überzeugen, dass es keine gute Idee ist, das Universum zu zerstören. Und das ist einfach so zu zeigen, es gibt einfach keine Rationalität hinter Thanos. Vielleicht haben sie das auch ein bisschen eingebaut, weil sie so ein bisschen Angst nach Infinity War haben, wo es einfach dieses Subreddit gab mit Thanos war was right, wo dann auf einmal Leute angefangen haben, Thanos Taten zu rechtfertigen, wo sie da nochmal einen Riegel vorschieben wollten, um zu sagen, nee, bitte nicht falsch verstehen, der ist einfach größenwahnsinnig und bitte hier keine Logik in seinem Handeln sehen.
Ja.
Das finde ich ehrlich gesagt eine ziemlich realistische Erklärung, dass das ein bisschen so dahinter steckt.
Für mich hat er gemessen an Infinity War einfach als Figur dadurch sehr verloren und er wurde sehr zu diesem 0815, ich will jetzt alles vernichten, typischen Willen, was ich eigentlich nicht gut finde, weil das haben wir schon so tausendmal gesehen, würde Ralf sagen.
Ja, und ja aber also
was, Entschuldigung, ich habe mir Sprite in die Nase gepustet, voll lang.
Also ich
tausendmal berührt.
Was glaube ich bei ihm passiert ist, als er irgendwie verstanden hat, mein Plan, den ich gerade verfolge und der noch eher in seinem eher sehr frühen Stadion ist.
Und dann noch geschenkt, dass das noch ein früherer Thanos ist.
Ja, das wäre mein Punkt.
Der hat aber gesehen, was rauskommt.
Er ist 7 Jahre jünger.
Er kriegt mit, mein Plan funktioniert und ich kann die Steine haben und jetzt direkt, dass da bei ihm die Synapsen durchknallt sind und quasi den Verstand verloren hat, also oder größenwahnsinnig geworden ist. Also
ich glaube nicht, dass Thanos seinen Verstand verloren hat. Ich glaube, der ist halt wirklich 7 Jahre jünger. Ihm fehlen 7 Jahre Erfahrung. Natürlich hatte der 7 Jahre jüngere Thanos auch schon den Plan mit den Steinen und das zu machen. Aber ihm fehlt wirklich der wird ja nicht in dem Flug, den sie da hatten, wo sie so ein bisschen in Nebulas Gehirn gewälzt haben, nicht 7 Jahre Handlung sich angeguckt haben können, sondern er wird sich so die entscheidenden Entscheidungen und Plotpoints und Charakterentwicklung angeguckt haben können. Das heißt, ich glaube wirklich, wir haben es mit einem jüngeren und noch nicht so von seinem Plan überzeugten Thanos zu tun wie dem in Infinity War. Und ich glaube, das macht es. Also ich finde auch, es nimmt Thanos irgendwie Tiefe. Auf jeden Fall würde ich unterstützen. Aber ich finde es nicht ganz nicht in Character. Ich finde, es macht schon auch irgendwie Sinn.
Ja, es macht hungriger.
Ich weiß nicht, ob er machthungriger ist. Er hat festgestellt, dass der Hunger nach Macht sich nicht auf die Art und Weise stillen lässt, die er sich vorher überlegt hat. Den Hunger hatte er vorher auch schon. Er muss nur den Weg dahin ändern.
Tja, naja, also Ralf, was sagst du denn selbst? Der Summe, ja, also ich hätte mir schon gewünscht, dass sie gerade bei Thanos vielleicht doch noch einen Spin finden, der noch mehr Tiefe reingebracht hätte. Mhm. Ja. Selbst irgendwie ein Redemption-Arc hätte man sich ja vorstellen können, vielleicht. Ich fand es alles eigentlich schon gut formuliert, wie du es gerade gesagt hast. Also ja, es ist in Character und auch mit diesem 7 Jahre jünger, das kann man dann alles sehr verargumentieren. Aber gegenüber Infinity War ist es eher insgesamt ein Rückschritt. Mhm. Und das ist ein bisschen betrüblich in der Tat. Mhm.
Aber jetzt lasst uns über die Schlacht reden. Du hast das ja vorhin schon angeteasert, Ralf, dass diese Schlacht dich, darf ich begeistert sagen, dass diese Schlacht dich begeistert hat? Erzähl doch mal, was du daran mochtest.
Also ich hätte es schlicht nicht, also ich bin sehr, sehr kritisch, was Schlachten angeht.
We know that.
Es gibt halt einen Goldstandard, ja, und das ist eben, oder das ist nicht nur der Gold, sondern das ist der Platin-Diamond-Standard und das ist eben aus dem dritten Herr-der-Ringe-Film eben die Schlacht um Minas Tirith. Also sowas gibt's nur einmal, sowas gibt's nie wieder. Ja. Ich habe mir die in der Tat jetzt auch als Vorbereitung nochmal vor ein paar Wochen angeguckt und würde sagen, doch, die funktioniert eigentlich echt immer noch famos. Wobei ich dann auch nochmal einen Supercut gesehen habe, der Endschlacht, Schlacht der irgendwie 5 Armeen oder wie sie heißt aus der Hobbit, jetzt aus der 2. Trilogie, wo wir uns ja alle einig sind, dass es im Großen und Ganzen alles eine Katastrophe ist.
Ja.
Die Schlacht war ganz cool auch. Das hatte ich überhaupt nicht mehr in Erinnerung. Guck, es gibt auf YouTube so Supercuts, wo man nichts hat, außer nur die Schlacht, ja, also alles Gelaber ansonsten weg. Das ist dann irgendwie so knapp 20 Minuten lang und danach denkst du dir, okay, die hatten schon auch einen Punkt, so, da sind, passieren wirklich originelle Dinge auch. Aber wie gesagt, der Diamond Standard, also ist ja immerhin alles im selben Franchise und es gibt einfach so unendlich viele Leute, die keine Schlachten können. Ja, also für mich immer noch so der Prototyp waren so diese Narnia-Schlachten, die auch relativ zeitnah irgendwie auf nach Herr der Ringe kamen, wo man also auch versucht hat, so irgendwie 2 riesige Heere nebeneinander und alles computeranimiert und es fehlt aber von vorne bis hinten immer die Spannung, es fehlt die Seele, es fehlt die Perspektive des Fußvolks und so weiter und so fort. Und genau diesen Kritikpunkt hatte ich bei sämtlichen Schlachten des MCU bisher. Und ich fand dann die von Infinity War, fand ich zumindest so okayisch, aber halt auch letztendlich halt so eigentlich wie alle anderen, außer dass er schon...
Kampf gegen Pixelmatch.
Ja, Kampf gegen Pixelmatch, genau. Was mir halt immer fehlt, ist halt so diese Kombination aus Nachvollziehbarkeit, also ich möchte gerne verstehen, warum da was wie gerade passiert. Ja, Überwältigungsästhetik darf gerne auch mit reinkommen und Pathos ja auch, wenn man es denn handeln kann, aber das sind halt alles so schmale Grade, wo man so wahnsinnig schnell abstürzt. Und ich hätte es persönlich nicht erwartet, dass ich wirklich in meinem cineastischen Leben nochmal eine Schlacht sehen würde, wo ich sagen würde, so, die spielt wirklich auf Augenhöhe mit der um Minas Tirith und bei der von Endgame würde ich sagen, doch, ja, das wurde hier erreicht. Ja, vielleicht nicht in allen Facetten, aber in doch weiten Teilen. Also was die da an einzelnen Momenten abbrennen, hätte ich im MCU absolut nicht für möglich gehalten. Auch nicht insbesondere halt nach Infinity War. Und das ist einer der Punkte, wo die ich neben dem Humor, hat man noch gar nicht angesprochen, der war total witzig, der Film. Ja, soll es gar kein Derailing sein, können wir hinterher nochmal gesondert, wenn ich also ganz viel Zeit habe. Der war viel, viel, viel witziger als Infinity War. So. Und die Sachen haben echt gut gesessen. So alle Hulk-Sachen waren zum Schreien, zum Brüllen komisch. Ja, diese Szene da im Diner. Egal, wir waren bei der Schlacht. Also Humor war überraschend gut und diese Schlacht war echt ein Spektakel. Super.
Ich habe auch von Menschen, die ja auch grundsätzlich mit dem MCU nicht so viel anfangen können, habe ich einige gehört, die gesagt haben, naja, diese Schlacht ist ja irgendwie so wie immer dann am Ende bei Marvel. Und das konnte ich nun so überhaupt nicht nachvollziehen, weil ich finde wirklich, die war nicht wie immer bei Marvel. Nee. Also da muss ich dir, Ralf, sehr, sehr zustimmen. Ich finde gerade dieses sich fast schon literally den Ball zuspielen,
ja, das
wo jeder nochmal so seine, ihre Fähigkeiten zeigen konnte, das hat mir gefallen. Also gerade dieser Punkt, das kann jetzt nur der machen, weil der hat die Fähigkeit.
Genau.
Und das kann nur die machen, weil sie hat die Fähigkeit. Und wenn du dann Spider-Man und Valkyrie kombinierst, dann funktioniert plötzlich XY.
Ja.
Also das sind so Sachen, die, also und gerade so unerwartete Zusammenspieler wie Spider-Man und Valkyrie, so, das ist nicht das Erste, woran man gedacht hat, wenn man sich überlegt hat, was wird in dieser Schlacht passieren.
Und auch dieses so, jetzt gefühlt, muss es nochmal überprüfen, ob es tatsächlich so oft war, dieses so Abwechselnde, so, oh, jetzt, also wo denn alle erscheinen und jetzt weiß, okay, jetzt sind alle da und wir haben hier die Überstreitmacht und dann geht's aber los und dann siehst du irgendwie, ah, okay, nee, die andere Seite, es scheint doch Überzahl zu sein und es ist mal so war mal so ein Abwechseln zwischen so, oh ja, jetzt und ah, nee,
Das ist ja auch das Patentrezept von der Minas Tirith-Schlacht, ne? Weil dort eben auch wirklich im 3-Minuten-Takt die Stakes komplett umkippen. Ne? Also wenn man sich die anschaut, das ist also wirklich nach Lehrbuch gebastelt.
Ich finde es auch vom metaphorischen Aspekt so gut, wo Thanos einfach mit der Zerstörung des Universums droht und dann kommt das Universum und schlägt halt zurück und es ist halt einfach nicht so diese Demonstration, der Thanos kann einfach nicht einfach machen, was er will mit dem Universum, das ist einfach nicht passiv und irgendwie muss beschützt werden, sondern, also schon, es muss schon beschützt werden, aber es so, es kommen irgendwie nicht nur Leute von der Erde, sondern auch irgendwie Aliens und Asgardians und was weiß ich zu Hilfe. Und es findet halt auf diesem Chosen Planet auf der Erde statt, ist quasi so der Schauplatz des Final Showdowns zwischen Existenz und totaler Zerstörung. Und wie gesagt, also selbst diese Szene wird durch einen Gag aufgelockert, wo dann Dr. Strange fragt, sind das alle? Und hier sein Kumpel so, you want more?
Ja, das war sehr schön. Ja.
Und zum Beispiel, manche würden jetzt wahrscheinlich sagen, auch die Tatsache, dass Cap sagen darf, Avengers Assemble ist Fanservice und die Tatsache, dass er worthy ist und den Hammer tragen kann, ist Fanservice. Ich finde nicht. Ich finde, das ist verdient an der Stelle.
Das ist vor allem dieses Avengers Assemble, das haben sie sich wirklich bis zum Schluss, also bis zum kompletten Schluss, das wurde einmal angedeutet und dann haben sie es doch nicht gemacht. Das wurde einfach bis zum kompletten Schluss aufgehoben. Und auch dieses mit dem Hammer, das wurde mal ganz kurz in so einer Wegwerfszene in Age of Ultron angedeutet und ja, dann wurde da nie wieder drüber gesprochen.
Ja.
Und dann kommt quasi so der aus der Rückkant so, erinnert ihr euch noch diese eine Millisekunde in Age of Ultron, wo der Hammer sich bewegt hat? Erinnert euch noch dran?
Zentimeter bewegt hat,
und er ist worthy. Er war damals vielleicht noch nicht so super worthy, aber jetzt ist er es.
Oder er wollte nicht. Es wird ja auch diskutiert, dass er Thor in dem Moment bloßstellen wollte.
Ja, genau. Das finde ich sehr schön.
Und das ist halt das ist halt nicht, also das ist halt Fanservice, der sich halt, also das ist quasi der Dienst am Fan, der nicht so abgewertet werden darf, so das ist halt nur Fanservice, sondern
nur mal zur Klarstellung, also meine Fanservice-Punkte beziehen sich komplett auf den zweiten Akt.
Ich meine auch nicht dich.
Im dritten Akt habe ich überhaupt nichts zu
Ich meine auch nicht dich, aber es gibt Leute, die das sagen.
Das ist halt quasi so, das ist quasi genau, also es ist halt der Payoff für die Fans, die halt wirklich auf diese Millisekunde in Age of Ultron, die quasi dir noch im Hinterkopf haben und dafür jetzt belohnt werden, dass sie sich daran noch erinnert haben und auch genau das mit Avengers Assemble, wo die Fans, die Superfans wissen, dass das halt der Satz, den er immer in den Comics sagt und wir wissen, das wurde einmal
sag
angedeutet.
Deinen Satz.
Genau, und dann so, und jetzt in der finalen Schlacht bekommt er ihn von uns quasi geschenkt und jetzt geht's halt los.
Nein, nicht geschenkt, er hat ihn sich erarbeitet.
Ja.
Das ist, finde ich, der große
Unterschied. Und dass Thor auch sagt so, ich wusste es.
Und da war es auch sinnvoll, da wurde halt der Begriff der Avengers halt so so sinnvoll
erweitert.
Die Avengers sind nicht diese fünf Typen, sondern die Avengers sind die Gesamtheit der Wesen, die da was beschützen wollen.
Mhm.
Und mit Combined Forces kämpfen.
Ja. Und apropos Combined Forces, es gibt ja die Szene, bei der ich am liebsten klatschend und schreiend aufgesprungen wäre im Kino. Ihr wisst natürlich, welche ich meine.
Welche mag das sein?
Also die, wo diese Women Assemble Szene sozusagen.
Also ich stand und hab geklatscht.
Ich war in der PV irgendwie zwischen den ganzen Journalisten, ist es mir dann doch immer ein bisschen peinlich.
Du meinst den im Film eingebauten Teaser für die Female Avengers?
Also es ist natürlich meine Hoffnung, dass irgendwie sowas passieren wird, ne? Weil im Endeffekt, sie ist wirklich eine fantastische Szene, aber sie ist auch sehr kurz. Das muss man dann auch wieder sagen. Also es ist eine Szene und dann ist es auch wieder vorbei. Und Christopher nannte es gestern, sie ist nicht so richtig verdient. Und mit verdient meinten wir, glaube ich, nicht, dass die Frauen nicht verdient haben, dass es diese Szene gibt, sondern dass Marvel es sich nicht so richtig verdient hat, dass wir sie dafür feiern, dass sie jetzt diese eine Szene da einbauen.
Ja.
Ich tue es trotzdem irgendwie, weil ich die Szene wirklich geil finde, aber also in meiner Review für den Film habe ich geschrieben, vielleicht ist das MCU jetzt an der Stelle, wo wir es am Anfang gerne gehabt hätten.
Es ist vielleicht auch
das
eine Entschuldigung.
Ist ein Anfang. Es ist ein Anfang.
Es ist vielleicht auch das quasi das Eingeständnis, wo man sagt, ja, okay, also wir haben jetzt hier diese vielen Frauenfiguren und ihr merkt vielleicht, wir haben nicht so viel mit denen gemacht.
Ja.
Und ihr merkt vielleicht gerade Pepper Potts, die ist ja schon sehr lange dabei, hat aber wenig zu tun bekommen. Und die darf jetzt auch mal einen Iron Man Anzug oder die Rescue Armor anziehen.
Iron Maiden
Anzug. Wir wissen auch, es war jetzt nicht so viel in den letzten Jahren, aber wir versprechen, dass es besser wird.
Für mich ist
beginnt mit dieser einen Szene.
Für mich ist das ein Ausdruck für diese sehr, sehr langsamen Baby-Steps, die dieses Disney da zum
Voll.
Teil macht. Und das ist da, ich habe das so interpretiert als so eine Testing the Water-Szene. Wir bauen die jetzt mal ein und gucken, wie die Resonanz ist. Und
wahrscheinlich
ist so eine blanke Kalkulation wahrscheinlich dahinter,
also
muss ich leider
auch
sagen, und es kotzt mich auch so ein bisschen an, dass es da, wenn es wirklich so eine blanke Kalkulation nur dahinter ist, weil das für mich viel von der Macht davon wegnehmen würde, was sie haben kann.
Ich glaube, es ist auch Kalkulation, aber nicht blanke Kalkulation, weil wir haben gleichzeitig ein Epilog, in dem wir einen schwarzen Captain America haben, in dem Valkyrie die Königin von Asgard wird und in dem ziemlich klar wird, dass Captain Marvel in Zukunft zusammen vielleicht mit Nick Fury irgendwie die Chefin von den Avengers oder was auch immer wir haben werden, sein wird. Und das sind einfach drei Sachen, die ich jetzt schon so tatsächlich angelegt finde, die in Richtung diverser werden und so weiter gehen, dass ich es nicht nur als Kalkül bezeichnen kann, dass sie diese Szene da reingemacht haben. Oh, diese Szene.
Ich kann mich auch an Jubel im Kino erinnern.
I love it.
Ja. Ich kann dann immer noch kurz einen kleinen Moment teilen, wo ich mich echt geirrt habe, aber da habe ich halt echt gedacht, ach Marvel, eher scheiße. Also im Sinne von, das wäre echt ein cleverer Twist gewesen, wo sie, also so ein Zeitreise- und Thanos-Ding, wo sie ja dann zeigen, dass er das rausfindet mit den Steinen. Und ich habe da halt die Zeitreisemechanik beim ersten Schauen halt nicht so wirklich verstanden. Erst nach den Videoerklärungen gucken und nach dem zweiten Schauen. Und hab da halt wirklich noch gedacht, ach scheiße, durch die Zeitreisen lösen die das jetzt erst aus. Weil Thanos da einsieht, oh, in 7 Jahren in der Zukunft sind die Steine für mich alle auf dem Präsentiertablett. Und da kann ich dann meinen Plan ausführen. Mhm. Sie haben dann einen anderen Turn genommen, aber das wäre auch eine Möglichkeit gewesen, das weiter zu erzählen und rund und schlüssig zu machen.
Hm. Habt ihr noch was zu dem Film selbst direkt oder wollen wir auf die Zukunft gucken?
Schauen wir in die Zukunft. Ich habe mich auch nicht mehr so ganz viel Zeit. Ich muss hier noch ein paar Sachen organisieren.
Also was jetzt ja tatsächlich neu ist, ist, wir sind 5 Jahre nach heute. Also bis jetzt war es ja immer so, wenn wir von den Origin-Stories, die in der Vergangenheit spielten, absehen, dass die Filme gespielt haben in dem Jahr, in dem sie erschienen sind.
Ja.
Und was machen sie jetzt mit diesen 5 Jahren? Kriegen wir jetzt 5 Jahre lang Marvel-Filme, die nur in diesen 5 Jahren spielen?
Ich habe einen Wunsch, nämlich, dass 5 Jahre erstmal gar nichts passiert, dass man quasi jetzt einfach aufholen lässt und in 5 Jahren sagt man, okay, jetzt geht's weiter, jetzt haben wir wieder aufgeholt, jetzt können wir wieder Filme machen.
Ja.
Also aber das wird nicht passieren.
Also ich hab schon mal die schöne Theorie gehört, dass, also ich find's wirklich schön, wenn sie es zumindest so machen würden, dass der nächste Avengers-Film halt in 5 Jahren kommt. Dass sie damit schon mal gesagt haben, übrigens in den nächsten 5 Jahren erwartet erstmal keinen Avengers-Film mehr.
Also kein Assemble-Film sozusagen.
Kein Avengers 5.
Mhm. Max Snyder hat ja schon gesagt, er wünscht sich eigentlich eine Serie, die 5 Jahre
abdeckt.
Ja,
also ich hätte gerne eine Abhandlung dieser Situation, dass eben die Hälfte des Universums fehlt und
ich hätte so ein paar Wunschfilme eigentlich. Also zum einen halt der Hulk-Film, der aber halt nicht kommen wird wegen Rechten. Dann würde ich mir wünschen einen Ronin-Film. Also Hawkeye, wie er als Ronin unterwegs ist und in so einer postapokalyptischen Welt der Mafia-Bosse jagt. Einfach bloß for the sheer fun of it.
Ja, ich finde, man kann vielleicht diese Hulk-Geschichte quasi so wieder reinschmuggeln, indem man sagt, ja, wir machen eine Serie, die dreht sich um diese Zwischenzeit und Hulk kommt auch vor, aber es geht nicht nur um Hulk, also ist das Rechte technisch komplett abgesichert.
Ja. Mhm. Also, was kann ich mir vorstellen? Ich schaue gerade auch Agents of S.H.I.E.L.D. Staffel 5 und da gibt's ja auch eine Zeitreise, unter anderem. Und
ja, ich glaube, Agents of S.H.I.E.L.D. hat sich vom MCU komplett abgelöst.
Ja, genau, also ich glaube auch, die haben sich ja komplett abgelöst. Und in Endgame gab es ja einen MCU-Seriencharakter ganz kurz, nämlich, nicht Vision, sondern
Jarvis,
genau.
Der Butler von,
Mr. Aber, Star.
Genau, von Stark Senior.
James Darcy.
Und
ich musste echt an deinen Satz denken aus unserem MCU-Besprechung, wo du hattest, als du gesagt hast, dass du das cool fandest bei Agents of S.H.I.E.L.D., dass sie das nicht zurückgedreht haben. Und jetzt haben wir hier so einen ähnlichen Moment mit dem, dass sie halt nicht die 5 Jahre wieder zurückdrehen, sondern dass sie an dem Universum anknüpfen. Ich finde das spannend.
Ja, das ist mega spannend. Stichwort mehr Zeitreisen. Christopher hat mir vorhin vehement widersprochen, als ich sagte, sie werden jetzt vielleicht dieses gewonnene Instrument der Zeitreise in Zukunft öfter einsetzen.
Ich finde einfach, das ist ein Instrument, was man nicht so oft einsetzen sollte.
Ja.
Und sie haben jetzt
erzählerisch, aber aus Sicht der Avengers?
Das ist, da gibt es keinen Unterschied. Erzähle, was erzählerisch passiert, ist aus Sicht der Avengers. Es wurde jetzt schon angedeutet, dass es jetzt mit Spider-Man Far From Home so die erste Multiversumsbegegnung geben wird.
Mhm.
Und ich denke, dass sie das machen werden. Und ich finde halt einfach, Zeitreisen, damit kannst du dir auch so viel kaputt machen und halt da brauchst du nur einen Executive, der einen doofen Tag hat und auf einmal werden alle guten Entscheidungen geretconnt, die je getroffen wurden.
Ja, ja.
Und deswegen würde ich sagen, irgendwie kann man irgendwie sagen, ja, mit Tony Stark ist halt dieses Wissen um die Zeitreise erstmal verloren gegangen und Hulk hat auch diese kleine Zeitreise-Plattform, die es dann am Schluss gab, zerstört und
ja.
Zeitreise ist verboten. Es ist neues
Sokovia-Abkommen.
Genau,
das Zeitreise verboten, verboten ist es. Ja, also ich sehe es ähnlich wie Christopher. Es ist ein sehr heißes Eisen, was man ja einfach liegen lassen sollte.
Genau, das mit den Zeitreise-Dingen ist halt auch was meine Erstschauerfahrung so ein bisschen, muss ich sagen, versaut habe, weil ich habe halt davor, bis in die Woche davor lief ja Discovery, wo ich finde, da hatten sie ja einfach wie viele Stunden Zeit, dieses Zeitreisekonzept auszuformulieren. Und da ist dann einfach klar, dass da sehr viel mehr Material ist, damit zu arbeiten und das schlüssig zu erklären. Und dann kommt da halt so ein Film, der kann halt nicht so eine Tiefe da erreichen.
Ja.
Wobei das bei Discovery auch alles keinen Sinn machte. Aber ja,
das ist ein anderes Thema.
Das ist ein anderer Podcast, ja.
Noch andere Ideen oder Wünsche für die Zukunft?
Also, natürlich wurde Namor angeteasert. Das
Was ist Namor? Ich habe es gelesen im Pad.
Namor ist der Aquaman des MCU, so habe ich verstanden.
Und warum wurde der angeteasert?
Na, es gab ja diese Szene mit dem, wo die ihre Skype-Konferenz machen quasi und da wurde gesagt, ja, da vor der Küste, da gibt's so Erdbeben, also so Meeresbeben und so, Erdbeben unter dem Meer und ja, wir haben jetzt erstmal andere Probleme, um die wir uns kümmern können.
Ah, aus der Szene sozusagen.
Das wurde ja schon so spekuliert, dass das ein möglicher Anteaser für Namor sein kann.
Also
ich finde, wir sind halt jetzt spannend in einem Zeitpunkt, dass der Aufnahme, dass nächste Woche schon Spider-Man rauskommt.
Mhm. Genau, also auch kurz angemerkt an der Stelle, wir wissen nicht, was diese neuen Szenen nach den Credits irgendwie enthalten. Die haben wir noch nicht gesehen.
Ja. Doch, wir haben es nicht gesehen, aber es steht ja alles im Internet nachzulesen.
Und wir haben die Spider-Man-PV nicht gesehen.
Genau.
Genau. Ich finde, also wir haben ja vorhin schon gesagt, jetzt ist ja nicht einfach nur eine neue Phase des MCU, sondern ein neues Zeitalter. Weshalb ich es schon interessant finde, zu gucken, ob jetzt irgendwie sich noch mehr verändert, als wir auf den ersten Blick erwarten würden. Oder ob sie sich vielleicht noch mal erzählerisch an ganz andere Sachen rantrauen oder vielleicht nochmal ganz andere Heldinnen in den Mittelpunkt stellen, von denen wir jetzt noch gar nicht wissen, dass sie Teil des MCU werden könnten oder
ich
so.
Ich sehe da schon viel Konfliktpotenzial durch, dass halt dass manche dieses 5 Jahre Leid hatten und andere da.
Voll.
Man hat's ja an Spider-Man gesehen mit seiner Erklärung. So, irgendwie, es war wie, als wäre ich in Ohnmacht gewesen und dann war ich jetzt plötzlich hier und was ist hier überhaupt los und.
Remember when we were in space?
Ja.
Ja, also ich glaube, was ich mir vorstellen könnte, dass sie jetzt weggehen von dem bisherigen, dass wir so Einzelfilme haben und dann immer so, also in den Avengers-Filmen dann mal gipfelt sozusagen. Ja. Und dann es kommt ein Avengers-Film und dann geht's wieder ein bisschen weiter bis zum nächsten Avengers-Film und so. Ich glaube, die gehen jetzt so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, dass
wird's
sie davon
überhaupt noch Avengers geben?
Davon weg, davon auch weggehen und
ernst gemeinte
einfach
Frage.
Ja, jetzt
braucht
quasi
braucht das MCU noch den Term Avengers?
Es wird immer Avengers geben.
Meinst du, das ist zu sehr Marvel, als dass sie das fallen lassen würden?
Ja, also es wird die Avengers wieder brauchen, wenn der nächste Supervillain irgendwie vor der Haustür
also,
steht.
Ich meine, ich finde ja schon ganz spannend, dass wir nach Spider-Man keinen Film mehr mit Datum angekündigt haben.
Aktuell, ja.
Genau, aktuell. Tag der Aufnahme, jetzt schon
also der Black
30.
Widow,
Juni.
Der Black Widow-Film kommt jetzt doch tatsächlich.
Genau, dann ist ein Black Panther Film angekündigt,
genau,
bei dem schon Sequel hier dabei steht, also wahrscheinlich einer, der nach dem ersten spielt, aber wer weiß wann.
Ja,
wieder
ja, also
mit Ryan
wo wir
Coogler
auch noch nicht den Titel haben.
Genau, wo wir, das sind alles nur Arbeitstitel. Einmal Guardians of the Galaxy Volume 3, der wurde ja auch schon ziemlich angeteasert,
also
jetzt im Film.
Muss ich meine Hoffnung vielleicht doch noch nicht abschreiben, die ich ja im letzten Talk schon so gebracht hatte, dass man vielleicht mal so ein bisschen von den auf einzelne Supers sich beziehende Filme weggeht und wie zum Beispiel, ja,
Guardians,
wie ich ja schon da gesagt hatte, dass Black Panther ja eigentlich ein Wakanda-Film war, dass man mehr so auf Events basierende Filme sich bezieht.
Ja, hoffentlich spielt Okoye eine größere Rolle im nächsten Black Panther-Film. genau, Guardians hatten wir, dann steht hier noch Doctor Strange, also ich bin in der Wikipedia, Doctor Strange, The Eternals. Kann jemand mit Comicwissen dazu was sagen?
Das sind Leute, die sind Eternal.
Da hatten wir schon das letzte Mal gerätselt und nichts sagen.
Und Shang-Chi. Sag auch, okay, müssten wir jetzt selber googeln und
wir
gefährliches
Halbwissen.
Da hatten
wir schon letztes Mal gesagt, dass das so der Punkt wahrscheinlich ist, den asiatischen Markt abzugreifen.
Also, was ich damit nur sagen will, ist, es
Zukunft
ist jetzt erstmal kein
sehr ungewiss
Avengers-Film in den nächsten 7 Filmen, die erscheinen sollen.
Und wir wissen aber auch immer noch nichts weiteres, was ich ja eigentlich gedacht habe, dass wir da schon weiteres wüssten bis jetzt im Dezember noch, was jetzt mit den X-Men ist und wie und
richtig
was.
Ja, ich glaube, dass das sich aktuell am Ausdenken, was, weil sie erstmal abwarten mussten, ob das mit dem Fox-Deal klappt.
Aber
und
der ist
also da gab es auch irgendwie Aussagen und
Tücher.
Das aber ist ja jetzt noch nicht so lange her. Und ich glaube, da ist man jetzt wahrscheinlich irgendwie hart am Brainstormen und
da
überlegen.
Ist man jetzt vielleicht in der Besetzungsplanung.
Ja.
Am Überlegen, wie man das macht. Und jetzt der letzte Dark Phoenix war jetzt auch eher so, ganz nett.
Also ich fände es definitiv einen coolen Move, wenn sie von den unterminierten Filmen sagen würden, ach übrigens, dieses Jahr kommt nach Spider-Man nichts mehr.
Das wäre mega.
Und arbeitet nichts vor 2021.
Na, das wird nicht passieren. Glaube ich nicht.
Oder frühestens halt hier Holiday Season 2020, also Ende nächstes
Jahr. Man kann ja
Jahr
immer noch Geld mit diesen Filmen verdienen, deshalb werden sie nicht so lange Pause
machen. Also sie können ja gerne Filme releasen, aber ich erwarte einfach von denen dann nichts vor 2021.
Rolf? Also ich denke schon, dass sie jetzt alle Beteiligten noch erstmal so ein bisschen durchatmen werden. Weil jetzt so diese beiden Mammutwerke hintereinander noch mit Captain Marvel dazwischen und jetzt noch Spidey hinten dran. Ich denke, die werden jetzt auch irgendwie ein bisschen was Chilliges erstmal machen.
Ja.
Und werden gucken und sich jetzt wirklich auch wieder sehr langfristig überlegen, okay,
jetzt
was ist jetzt
Serien
eigentlich so die.
Ja, Disney
so
hat ja
so
jetzt auch erstmal ein anderes großes Projekt noch vor der Brust, was sie erstmal noch wuppen müssen. Das ist dieser Streaming-Dienst, der ja Ende des Jahres zumindest in den USA kommt.
Der Loki-Serie.
Wann er bei uns kommt, steht ja auch noch in den Sternen.
Ja, vor allem was mit den, was
innerhalb
mit den
von
Sachen. Ja, vor allem die Frage, was mit den Sachen passiert, die in der Zwischenzeit bis das bei uns oder in anderen Ländern startet, passiert, wo das dann erscheint.
Da ist vielleicht erstmal eher darauf, die Combined Forces anstelle irgendwie noch einen MCU-Film mitzubringen.
Gut.
Ich glaube, wir sind durch, oder?
Ja.
Christoph, du musst ein bisschen näher ans Mikrofon ran.
Wir sind durch.
2 Stunden rund, ja.
Ja.
Und das nächste
Aber wie schön,
Mal,
dass das alles ein so versöhnliches Ende gefunden
voll
hat, um jetzt mal so ein privates Fazit. Ja. Also wie viele Stunden haben wir alle da rein investiert?
Oh ja.
Wie viele Filme? Waren es jetzt 24 oder sowas? Ich habe das ja mit Claudia wirklich komplett durchexerziert. Und wenn man dann am Ende sagen kann, okay, das war jetzt aber ein Abschluss, der so viel dann nochmal zusammen genietet und geschweißt hat so und auf einem so erfreulichen Niveau, dann war es jetzt alles doch keine komplett verschwendete Lebenszeit. Ja,
ja.
What a time to be alive. Und man muss es auch mal sagen, was habe ich, glaube ich, im letzten Cast auch schon gesagt, was für ein Gesamtkunstwerk hier auch insgesamt dann doch entstanden ist, ist, glaube ich, schon einigermaßen singulär innerhalb der Filmlandschaft. Also von daher Hut ab, schönes Ende, gut hinbekommen, sehr versöhnlich das Ganze.
Ja, und wir hatten jetzt eine andere große Bewegtbild-Produktion, die zu Ende ging und sehr unzufriedenstellend
ja,
und
für manche, Ende ging. Für manche ist es auch zufriedenstellend. Da müssen wir jetzt
ich fand's ja nicht aber, schlecht.
Ich glaube aber Disney hat es einfach als Win verbucht, dass es keine Petition gab, Endgame zu remake.
das reicht heutzutage.
Und nachdem wir den Sidestep jetzt aus dem Star Wars Universum ins MCU gemacht haben, geht's dann als nächstes wieder in unser eigentliches Kerngeschäft, würde ich mal sagen. Und dann beenden wir dann die nächste große Saga und hoffen, dass wir ähnlich positiv da, wobei ich da
immer noch
mit
in
größeren
JJ
Berg Trust. Bauchschmerzen.
Da müssen wir aber nicht jetzt drüber reden.
Ja, ich bin, habe ich auch Bauchschmerzen.
Ich möchte jetzt nicht jetzt schon im Juni anfangen, mir Bauchschmerzen wegen diesem Film zu machen. Da habe ich jetzt noch 6 Monate Zeit für.
In JJ We Trust.
Okay.
Gut. Dann schön, dass das noch geklappt hat, Ralf.
Ja, ich werde mal schauen, was jetzt die Brut hier so anstellt überall.
Liebe Grüße.
Alles klar. Und wir sehen uns alle. Und damit ist der Day of the Podcast für dieses Jahr beendet. Ich war noch nie dabei, als dieser Satz gesagt wurde.
Ja, genau.
Ja.
Also, lieber Stream, wir gehen gleich offline. Es war sehr schön mit euch. Danke, dass ihr dabei wart.
Genau, ja. Vielen Dank an Becky, die dieses Jahr wieder Co-Moderatorin war. Vielen Dank an Christopher, die praktischerweise Beckys Freund ist.
Und, dafür musst du ihm aber nicht danken, sondern also, dafür, dass er heute die Technik...
Ich finde, dafür sollte mir auch schon gedankt werden.
Hallo? Es ist wirklich zu spät.
Den Techniker hier heute gemimt hat und...
Nicht nur gemimt,
dann kann man schon
gemacht.
Mal klatschen.
Genau. Toi toi auch Reaper Ultraschall, was hier wacker durchhält mit einem
dafür können wir den Ralf danken. Wir sind jetzt bei 17 Stunden 43 Minuten. Kontinuierliche Aufnahme ohne einen einzigen Absturz.
Ja.
Und ohne Aufnahmeabbruch, weil die Aufnahme zu groß ist.
Und danke an Erik, der glaube ich auch heute bei 4-5 Slots dabei war, also auch von 7 Uhr an mit uns hier durchausgehabt.
Genau.
Also, bis nächstes Jahr. Tschüss.
Bis Ende des Jahres.